Dann begrüße ich euch zum Chaos-Seminar und ich freue mich auch ziemlich arg, dass ich schon so lange im Chaos-Seminar dabei bin, allerdings nur per Computer, ich verfolge das schon relativ lange und jetzt habe ich die Ehre, selber hier mal da vorne zu stehen und ja, freut mich natürlich, das selber auch unterstützen zu können. Und ich habe noch ein ganz besonderes Thema rausgesucht, nämlich den Linux-Kernel. Da bin ich auch schon länger dran und habe da auch meine Bachelorarbeit in dem Bereich gemacht. Und deswegen bietet sich das natürlich an für ein Chaos-Seminar. Gut, ich werde zuerst ein bisschen auf die Grundlagen eingehen. Ein bisschen Grundlagen müssen wir leider machen, weil ich auch gehört habe, dass die Studenten hier nicht alle Betriebssystemvorlesungen haben und auch nicht alle C programmieren können, beziehungsweise noch nicht gelernt haben. Deswegen müssen wir ein bisschen Grundlagen machen, zumindest Betriebssysteme, sonst wird es schwierig. Und ich werde dann aber auch einen praktischen Teil haben, wo ich auch relativ viel am Rechner zeigen werde, wie das funktioniert und ja, wie man Kernel programmiert. Also gut, legen wir los. Wofür überhaupt Betriebssysteme? Das ist mal so eine Grundfrage, die man sich natürlich stellt, wenn man ein Betriebssystem anfängt. Da kann man natürlich die Welt ohne Betriebssysteme betrachten. Das ist die Hardware direkt zu programmieren, was dem ja, Firmware-Programmieren bzw. Bare Metal entspricht. Das heißt, man hat irgendeinen Mikrocontroller oder irgendeine andere Hardware, programmiert dann direkt sein C-Programm drauf und hat dann auch entsprechende Probleme. Vor allen Dingen Fehlertoleranz. Also wenn man Fehler irgendwo im Programm macht, dann stirbt der kleine Käfer bzw. der Mikrocontroller natürlich ab, bleibt stehen und das war's. Dementsprechend schlecht ist auch das Debugging. Und ja, ein weiteres Problem, was sich bei Firmware auch immer wieder ergibt, ist die Parallelität. Also man, sobald man ein bisschen was Komplexeres macht, wie zum Beispiel, was ich in meinem Grundpraktikum hatte in Nürnberg, da sollte in der Kamera Firmware laufen und das ist dann halt schon ziemlich schwierig. Eine Kamera muss mehrere Sachen gleichzeitig machen und das dann irgendwie selber in einem Codestück zu programmieren, dass es trotzdem so quasi parallel läuft, das kann man sich vorstellen, ja, man kann halt irgendwie so in der Schleife dann irgendwie Routinen verschachteln, die werden immer kurz aufgerufen, aber das ist schwierig. Und das wäre natürlich schön, wenn man das auslagern könnte. Und ein letzter Punkt, den ich hier noch angefügt habe, ist Rechtemanagement. Gut, ist jetzt bei einem eingebetteten Gerät vielleicht nicht gar so wichtig, obwohl, ja doch, vielleicht eigentlich schon, ja, also gerade eingebettete Geräte wie Router sind ja doch Angriffen ausgesetzt auf die Firmware teilweise, gibt es schon bei Cisco ab und zu mal. Und wenn da alles mit ohne Rechte läuft, also alles mit vollen Rechten, ist natürlich schlecht, wenn ein Angreifer drauf ist auf dem Gerät, weil ja, der hat dann die volle Kontrolle über das Gerät. Ja, im Vergleich dazu mit Betriebssystemen bringt es natürlich Vorteile. Wir haben einen Kernel, so nennt man den innersten Kern von dem Betriebssystem, der von der Hardware abstrahiert. Das heißt, der bietet dann oben eine Schicht an, eine sogenannte Systemprogrammierschnittstelle, im Englischen abgekürzt API, Application Programmable Interface. Und auf die kann man dann zugreifen, um Programme, um Anwendungsprogramme zu schreiben. Das heißt, man muss sich schon mal nicht mehr direkt mit der Hardware beschäftigen. Und man hat dadurch auch diese Fehlertoleranz. Das heißt, wenn das Programm, was da jetzt auf der API läuft, irgendwie abstürzt, dann zieht es normalerweise nicht den ganzen Prozessor und die ganze Hardware in den Grund, sondern der Kernel auf der Hardware läuft weiterhin. Ich werde dann da später noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, der Kernel kümmert sich dann auch um die Verwaltung der Ressourcen, CPU, Speicher, I.O. Und was man nicht vergessen soll, also vielleicht sagen wir noch ein bisschen dazu, CPU natürlich, Rechenzeit. Also dadurch, dass er die Parallelität gibt, also dass man dann mehrere Programme parallel ausführen kann oder beziehungsweise quasi parallel auf einer Recheneinheit, muss der natürlich der Kernel immer wechseln zwischen den einzelnen Prozessen und deshalb verwaltet er die Rechenzeit der CPU. Ähnlich ist es mit dem Speicher, jedes Programm braucht Speicher. Auch das wiederum macht der Kernel, setzt es intern dann auf den physisch vorhandenen Speicher um. Das ist alles, was mit Speichermanagement zu tun hat, fällt da quasi rein. Zugriffe, I.O. ist, denke ich, auch klar, irgendwelche Ports schalten, kümmert sich auch der Kernel drum. Und zu guter Letzt noch die Zeit, die ich dann zugenommen habe. Das sollte man nicht vernachlässigen. Also Zeitmanagement ist in dem Betriebssystem verdammt wichtig, dass sowohl die Systemzeit, dass man sich darauf beziehen kann, wie auch das Timer funktionieren, also dass ein Programm sagen kann, weck mich in einer Sekunde oder weck mich jede Sekunde. Also ich möchte jede Sekunde aufgerufen werden. Oder dass ein Programm sagen kann, ich möchte zu dem und dem Zeitpunkt aufgerufen werden. Das ist, hört sich auf den ersten Blick ziemlich trivial an. Ich habe da meine Bachelorarbeit durchaus einige Wochen damit verbracht, im Linux-Kernel genau in diesem Bereich zu arbeiten. Es ist nicht trivial. Gar nicht trivial. Und ja, die Anwendung letztendlich, also das, was dann wirklich auf dem System läuft, was man sieht, was man benutzt, das läuft dann als Prozess. Das habe ich ja schon gesagt, das ist dann eine Abstraktion. Läuft auf dieser Abstraktion des Kernels und kann dann eben auch abstürzen, ohne das ganze System in den Abgrund zu reißen. Ja, wie schafft man das jetzt? Dass man garantieren kann, dass ein Prozess laufen kann, abstürzen kann und trotzdem nicht das System in den Abgrund reißt. So, dazu gibt es zwei Grafiken, die ich hier gemacht habe, die ich für sehr wichtig halte. Also das ist jetzt quasi Betriebssysteme. Wie funktioniert das überhaupt? Also man hat hier den Kernel, wie ich es vorhin schon beschrieben hatte. Da kann man sich jetzt vorstellen, ich weiß nicht, hoffe man sieht den Mauszeiger, ja doch, man sieht den. Hier unten drunter unter dem Kernel ist quasi die Hardware, die hätte ich vielleicht noch hinzeichnen sollen. Der Kernel greift auf die Hardware zu und hier oben laufen dann die Programme. An der Grafik sieht man auch schön, dass die Programme, also ich habe hier zwei eingezeichnet, getrennt voneinander laufen, das soll die Linie hier symbolisieren, also die sehen sich untereinander normalerweise nicht. Die haben getrennte Speicherbereiche und denken, sie allein laufen auf dieser CPU. Diese Illusion haben sie zumindest. Der Kernel hier unten kümmert sich dann darum, dass das so aussieht. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ein Programm jetzt, was quasi nichts Böses machen darf, sage ich jetzt mal, also weil es ja, wenn es abstürzt, darf es ja nicht das System in den Abgrund reißen, wie kann das trotzdem irgendwas tun? Ich meine, wie kann ein Programm auf die Hardware, zum Beispiel auf dem Monitor, irgendwelche Ausgaben rausschreiben, ohne, wenn es einen Fehler macht, dabei das System zu gefährden? Und das ist genau das Prinzip der Syscalls. Also man hat, also für den Programmierer in C bzw. in Java, sieht es wie ein Funktionsaufruf aus, den man tut, printf. Oder in Java println. Und dieser Aufruf geht in eine Systembibliothek rein. Also in C ist es halt die glibc, C-Bibliothek. Und die kümmert sich darum, dass dann wirklich ein sogenannter syscall abgesetzt wird. Und was jetzt ein syscall genau ist, das ist der Übertritt von, ich habe es hier User Space genannt, oder es wird auch allgemein User Space genannt, von dem User Space in den Kernel Space. Und um das genauer zu verstehen, dient die zweite Grafik. Es ist nämlich so, dass sich die Hardware-Leute da Gedanken drum gemacht haben. Wie kann man den Rechner davor schützen, dass ein dummes Anwenderprogramm eben, wie gesagt, die Hardware in den Abgrund reißt. Oder dass das dumme Anwenderprogramm irgendwas Böses tut, was es gar nicht tun darf. Irgendwie so ein Speichermanagement eingreifen oder so. Das wäre ja ganz übel. Das dürfen ja die normalen Anwendungsprogramme nicht. Und deswegen haben sich die Hardware-Leute einen Trick ausgedacht. Und zwar haben die sich gesagt, es gibt nicht für alle Programme die gleichen Befehlssätze. Und es ist in der Tat so, dass dann der Befehlssatz, also mit dem der Prozessor programmiert wird, der Befehlssatz, mit dem der Prozessor programmiert wird, nicht gleich ist für die verschiedenen Privilegien. Also man sagt da Privilegien dazu. In der x86-Architektur, also das, was wir hier stehen haben, ist das in drei verschiedene Ebenen aufgeteilt. Ring 3, Ring 2, Ring 1 und Ring 0. Wo wobei Ring 0 den vollen Befehlssatz zur Verfügung hat. Das finde ich leider an dieser Grafik immer ein bisschen verwirrend. Also die wird immer gezeigt, auch auf Wikipedia und überall wird diese Grafik benutzt. Ich finde sie nicht so toll. Weil eigentlich ist Ring 0 der größte Befehlssatz. Also Ring 0, da darf man alles. Da läuft der Kernel. Der darf auf alles zugreifen, der darf alle Hardware bedienen, der darf das Speichermanagement machen, der darf I.O. machen, der darf irgendwie die Maschine manipulieren, alles. So, Ring 1 und Ring 2 lasse ich jetzt mal aus, weil die sind relativ unrelevant, weil die zurzeit nicht benutzt werden, zumindest nicht von Linux. Und Ring 3, das ist dann eben der Anwendermodus.
Das, was auf der linken Seite User Space und Kernel Space heißt, ist das gleiche wie auf der rechten Seite User Mode und Kernel Mode.
Das soll ich vielleicht noch dazu sagen. Es ist gut, dass du fragst. Bitte fragt sofort, wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt. Der Unterschied zwischen User Space und Kernel und User Mode ist einfach, dass man bei dem einen eben unterscheidet, dass es im Adressraum ist. Also hier sage ich, die Programme und die Bibliotheken laufen in dem Adressraum. Während ich bei dem anderen sage, es ist der Ausführungsmodus, der Befehlssatz in dem Ausführungsmodus. Also das eine ist eben bloß der Raum, wo es abläuft, und das andere ist der Befehlssatz, den es benutzt. Aber im Prinzip gehört es gehört zusammen, klar. Die Programme im User Space können nur den Befehlssatz vom User Mode ausführen. Also ich unterscheide da schon. Es gibt Leute, die sind da nicht so pingelig, die sagen einfach, das ist beides jetzt User Space oder beides User Mode. Man sollte aber schon zwischen dem Bereich, dem Adressbereich und dem Befehlssatz dann, finde ich, unterscheiden. Gut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei Ring 3. Also im Ring 3, das ist dieser eingeschränkte Befehlssatz. Da laufen dann eben die normalen Programme, die man überhaupt auf dem Rechner sieht. Das PDF-Programm, was ich hier gerade eben benutze, der Window-Manager, das Textprogramm, der E-Mail-Client, das läuft alles in Ring 3. Und die dürfen nichts. Die dürfen gar nichts. Das Einzige, was die dürfen, ist rechnen. Und da haben sie auch bloß die Illusion, dass sie die CPU die ganze Zeit benutzen dürfen. In Wirklichkeit werden sie natürlich gescheduled, nennt man das, auf die CPU verteilt. Also wenn dann fünf Programme gleichzeitig rechnen wollen und es steht natürlich nur eine CPU zur Verfügung, dann werden die entsprechend gestückelt. Dann kommt jedes bloß ein kurzes Zeitstück dran und merkt es aber nicht, denkt aber, es wäre die ganze Zeit an der CPU. Ja, und um eben jetzt aus diesem unprivilegierten Modus von Ring 3 irgendwas tun zu können, braucht man, wie gesagt, Systembibliotheken, die dann wiederum einen Syscall aufrufen, der in den Kernel geht und der dann sagt, mach dies und das. Im konkreten Beispiel kann man sagen, ein Programm möchte irgendwas ausgeben und sagt dann dem Kernel, du, ich möchte was ausgeben, beziehungsweise ruft eine Funktion auf wie printf in der Bibliothek. Die Bibliothek sagt dann, du, ich möchte was ausgeben, der Kernel nimmt das entgegen, der Kernel macht das dann und der Kernel gibt dann zurück, du, hat alles geklappt, das Programm ist fröhlich und ja.
So. In Wirklichkeit lügt er.
Und in Wirklichkeit könnte der Kernel lügen, ja, er könnte in Wirklichkeit lügen.
Ja, und er lügt typischerweise. Also gerade bei der RIO-Geschichte, da sagt er immer, ja, ich habe es gemacht und meint in Wirklichkeit, irgendwann später mache ich es dann aber nicht.
Ja, das ist das, ja, wenn er puffert schon. Klar, wenn er puffert, dann muss er ja sagen, er hat es gemacht. Aber es gibt ja auch Sachen, wo er dann wirklich sagt, nö, ich habe jetzt nur 5 Zeichen verarbeitet, obwohl du mir 10 geschickt hast. Und dann ist die Bibliothek hier so schlau, ja, die GLibC ist dann so schlau zu sagen, oh, der hat nur 5 verarbeitet, ich habe ihm 10 geschickt, da gehen 5 ab. Ich schicke das nochmal, die restlichen 5. Und die macht das auch. Und ja, unter Linux, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das auch schon unter Unix gab, gibt es das nette Tool S-Trace, mit dem man eben genau die Syscalls anschauen kann. Und vielleicht demonstriere ich das einfach mal. Das war quasi schon so die erste Einlage. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, irgendwie ist das Fenster hier zu groß. Ups. Wenn es soweit noch irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr die natürlich jetzt stellen. So. Das irritiert mich irgendwie, dass ich auf dem Monitor was Unterschiedliches sehe. So, jetzt haben wir es aber. Hoffe ich. Bitte?
Wir sehen es.
Ja. Ja, egal. Also ich schreibe jetzt ein kleines C-Programm, was
ein Lob auf Wim.
Ja, ich muss natürlich auch noch zeigen, dass Wim gut ist. Das ist aber.
Wer macht E-Mails? Der kann das auch, aber.
Also ein kleines C-Programm mit einer Main-Routine. Also es haben C-Programme so an sich, dass sie eine Hauptfunktion haben, die dann aufgerufen wird. Das gibt es ja in Java auch. Eine Hauptfunktion, die aufgerufen wird, die hat halt noch so komische Parameter, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Gibt einfach aus, printf, hallo Welt, return 0. Ich denke, das ist, upsie, das ist klar. So, mit GCC kann man es natürlich kompilieren und kriegt dann ein ausführbares Programm raus, was Hallo Welt ausgibt. Juhu! So, und strace. Wenn man sich das Ganze jetzt mit strace anschaut, dann sieht man die ganzen syscalls. Und das ist ziemlich interessant, weil das ist jetzt quasi, ich gehe nochmal rüber, man sieht jetzt genau hier an der Schnittstelle, was hier drüber kommt. Es wird jetzt strace, muss man sich vorstellen, das klemmt sich zwischen dem User Space und Kernel Space oder es klemmt sich quasi unter die C-Bibliothek drunter und schaut dann, was für Kommunikation erfolgt dort. Und dann sieht man hier so nette Sachen wie, wir haben ein exec-vector-syscall, der das Programm Hallo Welt als Parameter hat und da irgendwie nochmal Hallo Welt als Parameter hat und fragt mich bitte nicht, was das für ein Parameter ist. Und was? Bitte?
Environment,
sehr gut. Das Publikum weiß Bescheid, sehr gut. Und hinter dem ist gleich steht dann der Rückgabewert, den der Kernel zurückgegeben hat. BRK ist gleich irgendwas mit Speicher-Access. Was zum Beispiel ein klassischer syscall ist, ist open. Das heißt, Programm sagt, ich möchte jetzt die und die Datei öffnen. Das ist in dem Fall die libc. Also das macht das Programm, was ich jetzt geschrieben habe, nicht selber, sondern das macht die C-Bibliothek noch. Beziehungsweise der Loader. Die C-Bibliothek zu laden, sagt auch als Parameter read-only, kriegt dann zurück einen File-Descriptor, nämlich Nummer 3, und bei dem wird auch später gelesen. Also read, lesen, gibt hier die Datei an, beziehungsweise den File-Descriptor, den er vorher bekommen hat, nämlich die 3, und fängt dann an, die Datei zu lesen, was ein ELF-File ist, sieht man gerade eben. Also ELF ist dieses, die Exe von Linux, sage ich jetzt einfach mal salopp. Das ausführbare Format von Linux. Und nach irgendwelchen vielen Memory.
Es gibt 512 zurück, weil 512 Bytes lesbar
sind. Genau. Und genau, er gibt auch an, 512, ich möchte 512 lesen, kriegt die auch dann und der Kernel gibt ihm zurück, ja, du hast 512 gelesen, passt. Und irgendwann kommt man dann zu einem Write. Und zwar auf File-Descriptor 1. Was normalerweise Standard out ist. Und da steht ein paar.
Ich öffne, weil der ist schon offen.
Genau, deswegen muss man den nicht öffnen. Du ergänzt mich super. Vielleicht soll ich es noch etwas ausführlicher erklären. Der Parameter ist dann Hello World und dann sollte ja eigentlich der Rückgabewert kommen. Der Witz ist aber, gleichzeitig gibt das Programm das schon aus und deswegen steht hier mittendrin auch die Ausgabe von dem Programm selber. Und die Rückgabe ist dann 11, alles wurde geschrieben und dann wirkt Exit. Man kann das auch relativ leicht unterbinden, indem man sagt...
Zählt doch mal die Buchstaben nach, ob da 11 sind.
Also ich habe jetzt die Standardausgabe einfach mal nach Dev 0 geschrieben, also weggeschmissen. Und dann sieht man schön hier, das ist der normale Aufruf. Da steht jetzt nichts drin, weil S-Trace auf Standard Error ausgibt. Und deswegen sieht man jetzt nur die Ausgabe von S-Trace und nicht das Hallo Welt. Ob es wirklich 11 sind, das sollten eigentlich 11 sein. 2, 4, 6, 8, 10 und Backslash MS1 11, passt. Also, das hätte ich jetzt auch vermutet, weil alles andere wäre ziemlich übel.
Ja, das Backslash M muss noch ein Witz sein, deswegen.
Backslash M zählt vor allen Dingen nur als Einzeichen, ja. So. Das wollte ich kurz demonstrieren. Ich denke, damit ist jetzt relativ klar, wie diese Kommunikation von den Anwendungsprogrammen zum Kernel funktioniert. Und ja, weshalb mit Kernel beschäftigen? Also das war jetzt quasi schon fast das Ende von meinem Theorieteil. Weshalb sollte man sich überhaupt mit Kernel beschäftigen? Das kann vielerlei Gründe haben. Also entweder möchte man natürlich irgendeine Hardware-Unterstützung haben, oder man möchte irgendwelche neue Funktionalität irgendwie reinbringen. Also das wäre jetzt dann wirklich schon Kernel selber entwickeln mit der Motivation. Oder man beschäftigt sich generell mit Security, wo Rootkits einfach eine relativ große Rolle spielen. Und man muss mittlerweile sagen, dass ein Großteil der Rootkits, also so ist zumindest mein Kenntnisstand, Kernel-Rootkits sind. Das heißt, die verstecken sich im Systemkern. Und das ist natürlich dementsprechend schwierig, die dann aufzuspüren und auch wieder rauszubekommen. Und deswegen muss man sich dann im Kernel auch auskennen. Ist natürlich auch praktisch für einen Rootkit, sich im Systemkern zu verstecken, weil dann irgendwelche Virenprogramme oder alles, was irgendwie als Programm läuft, kannst du dann ja über die Klinge springen lassen, beziehungsweise kannst du vollkommen täuschen. Genau die Geschichte, der Kernel gibt dann falsche Rückgaben. Da kann man halt dann Dateien durchsuchen und wenn ein bestimmtes Muster drin vorkommt, sagt man im Kernel einfach, die Datei existiert nicht, die gebe ich einfach nicht zurück, die gibt's nicht. Und ja, damit ist man quasi immun gegen alles, was irgendwie an normalen Programmen läuft. Ja, sehr gründliche Fehlersuche gibt es natürlich auch noch. Also wenn man irgendwelche Probleme hat, gerade mit dem Zusammenspiel mit dem Kernel und sich da näher beschäftigen möchte, dann ist das auch eine Motivation, sich mit dem Kernel zu beschäftigen. Und natürlich blanke Neugier. Und ja, für die Leute, die jetzt gar keinen Punkt für sich entdecken, für die wird, glaube ich, jetzt der Anschluss schwierig. Ich hoffe, wenigstens der Punkt Neugier trifft überall.
Kann ja? Die Security so weit entwickeln, dass ich von außen keinen Zugriff mehr habe, dass ich also meinen Kernel-Kern für mich selber auch geschützt habe?
Schwierig, ganz schwierig, weil der normale Linux-Kernel, der ist erweiterbar über Module, das spreche ich dann später auch noch ein, und die darf der Administrator-User, also der Root, nachladen. Und das ist natürlich genau das Problem. In dem Moment, wo jemand Root wird, kann er Module nachladen. Und Module nachladen, das werden wir später sehen, das ist ungefähr das gleiche wie Kernel programmieren. Man kann da quasi alles machen. Und ja, dementsprechend müsste man dem Kernel verbieten, Module nachzuladen. Soweit ich weiß, geht das. Also man kann den Support für Loadable Modules ausstellen, aber natürlich mit allen Konsequenzen. Das würde dann bedeuten, dass man sich wirklich einen komplett statischen Kernel bauen muss und ja, ich gehe da noch drauf ein.
Was jetzt das Security in Heinz Linux macht, sowas wahrscheinlich auch.
Puh! Da erwischst du mich echt auf den falschen Fuß. Also mit der SE Linux habe ich mich noch nicht viel beschäftigt.
Also es ist schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe und irgendwann haben sie es auch mal gemacht, aber ob sie das immer noch so machen, keine Ahnung. Inzwischen ist es schwierig, auf Module zu verzichten.
Also ich muss sagen, ich selber benutze Gentoo und kompiliere meinen Kernel auch selber. Deswegen, also ich baue auch meinen Kernel relativ statisch, bis auf 3, 4, 5 Module. Also es geht schon, wenn man genau weiß, was man will. Aber dann ist eben dieses, ich nehme jetzt den Kernel von der Distribution und der ist fertig und ich brauche selber nicht kompilieren, das ist dann halt gelaufen. Also das kann man dann nicht machen, weil dann müsste man in den Kernel alles reinbauen, weil jeder Nutzer könnte natürlich alles brauchen können. Oder irgendwas von allem brauchen können. Und dann wird der Kernel halt riesengroß und dementsprechend auch ziemlich langsam beim Laden. Das will man nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute das von SE Linux machen. Wäre aber interessant. Ja, legen wir los mit Linux. Kurze Geschichte. 1983, Richard Stallman hat dieses Bedürfnis, ein freies Betriebssystem zu schreiben. Weil alles war frei, alle Entwickler haben miteinander kommuniziert, alles war heile Welt und auf einmal kommen ziemlich viele BWLer in die entsprechenden Firmen rein und sagen, Leute, ihr könnt nicht nur mit Hardware Geld verdienen, ihr könnt auch mit Software Geld verdienen. Software wird ab jetzt verkauft, nicht mehr mitgeliefert und die darf man schon gar nicht mehr kopieren. So, Richard Stallman fand das ziemlich blöd und hat dann gesagt, 1983, er schreibt sein eigenes Betriebssystem. Das ist dann, sag mal, bis auf den Kernel relativ gut fertig geworden. Er hat Editor geschrieben, er hat einen Compiler geschrieben, was hat er noch geschrieben? Alle möglichen Development-Tools, also das geht von Make über, ich weiß nicht, ob Auto-Tools auch schon so früh war, also ziemlich viele Sachen, die man eben braucht, um Programme zu entwickeln, war schon geschrieben, beziehungsweise nicht bloß er, sondern halt die wachsende Community dann auch, die sich da gebildet hat.
Eigentlich alle Unix-Programme, die man so kennt.
LX, genau.
Feind, GZIP.
Dann gab es auch eine SH, genau, irgendwie haben die SH programmiert. Oder Bash, ich weiß gar nicht, ob das...
Die
Bash ist die GNU-Shell, okay. Also die Bash dann programmiert. Und das war auch alles ganz gut, aber sie hatten noch keinen Kernel. Und sie haben dann irgendwann angefangen, selber einen Kernel zu entwickeln. Das sollte ein Microkernel werden. Ganz toll, tolles Konzept, aber leider schwierig zu entwickeln. Und die sind damit nicht so recht zur Rand gekommen. Und 1991 hat dann Linus Torvalds an die Newsgroup lustigerweise Comp OS Minix geschrieben, weil er was Eigenes entwickelt hat und ja, ich denke, jeder kann das selber lesen, er hat es da gepostet. Ich finde es immer lustig, dass er sagt, just a hobby, won't be big and professional like new. Er wusste halt damals noch nicht, was draus wird und dass es so einen reißenden Anklang findet. Ja, der Kernel lief ganz gut von Linus Torvalds, so gut, dass es dann verheiratet wurde mit dem restlichen GNU-System und das dann als umgangssprachlich Linux-Distribution vertrieben wurde. Richard Stallman besteht da aber eigentlich zu Recht drauf, dass es eigentlich GNU-Linux heißen muss, weil die ganzen anderen Sachen außerhalb vom Linux-Kernel natürlich von den GNU-Leuten stammen. Beziehungsweise ein Großteil von denen von den GNU-Leuten stammte damals. Heutzutage hat sich das ja wieder ein bisschen verschoben. Ja, also da in nahezu allen Linux-Distributionen tut eben der Linux-Kernel. Und wenn ich jetzt dann von Linux spreche, dann meine ich natürlich auch nur den Kernel. Ja, soweit zur Geschichte. Ein paar Metadaten zum Kernel. Das Wichtigste, er ist frei. Er ist GPL-V2. Er ist von kernel.org zu beziehen. Der Quellcode ist entpackt, 350 Megabyte groß, also das ist schon ein ziemliches Monster. Und es sind ohne Kommentare und ohne Leerzeilen diese 7.200.000 Lines of Code. Also das kann quasi heutzutage kein Entwickler mehr komplett lesen und komplett wissen. Es geht einfach nicht mehr. Das sollte man sich so im Hinterkopf behalten. Er unterstützt mittlerweile 21 Hardware-Architekturen. Das ist quasi alles, was irgendwie rechnen kann. Und wenn man Glück hat, auch eine MMU hat. Und ja, Craig Cord Hartmann, das ist ein Kernel-Entwickler, der hat dann mal eine Statistik aufgestellt. Das war im April 2008 über die vergangenen 2 Jahre. Und da hat er festgestellt, wie viel wurde am Kernel verändert? Und das sind genau die Zahlen, die man hier sieht. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist die Änderung, die täglich stattfindet. Die durchschnittliche Änderung wohlgemerkt. Also an Wochenenden geht natürlich weniger und irgendwie an Feiertagen, obwohl Feiertagen sind meistens national, also an Wochenenden geht meistens weniger und trotzdem kriegt man solche Zahlen zusammen. Also die Kernelentwicklung über 2 Jahre bis April 2008 hat es echt geschafft, über 3000 Zeilen hinzuzufügen, jeden Tag. Jeden Tag über 1500 Zeilen zu entfernen und jeden Tag 1400 Zeilen zu verändern. Also das ist Wahnsinn. Das muss man sich einfach vorstellen, dass dieses Ding ständig in Bewegung ist. Also der Kernel ist echt ein Monster und es ist echt ständig in Bewegung. Da wird ständig drauf rumgepatcht und ständig findet da Veränderung statt.
Das ist immer dann in der aktuellsten Version, oder?
Das ging quasi über die Entwicklungsphase entlang. Also man muss sich das so vorstellen, Linus Torvalds hat da sein eigenes Source-Verwaltungs-Repository, also sein Git-Repository. Und da entwickelt er immer weiter. Also da mergt er die Sachen von anderen Leuten immer rein. Durch Patches kriegt er die ja. Und da wurde das quasi abgezapft, die Statistik. Die einzelnen Kernel-Versionen, die sehen ja für Linus Torvalds selber, der ja dieses Repository verwaltet, immer bloß so aus, dass er einen Tag macht. Also er sagt dann einen bestimmten Stand von dem Code, kriegt dann einfach eine Marke dran und das ist dann, was weiß ich, 2.6.31 RC1 oder sowas. Und wenn er dann sagt, ja, wir sind jetzt soweit wieder, also der Entwicklungsprozess ist halt so ein bisschen...
Ja, manchmal gibt es ja Patches für ältere Versionen, das meine ich.
Ja, stimmt. Die sind aber in anderen Repositories dann. Also das ist so, dass die Kernel-Entwickler es zumindest so gemacht haben, als ich mich damit noch mehr beschäftigt habe, vor einem halben Jahr war es zumindest noch so, also ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, dass sie die alten Versionen immer ein eigenes Git-Repository ausgelagert haben. Also da ist dann quasi jede Miner-Number, vielleicht sollte ich das mal irgendwie aufschreiben. Ja, das ist geil. Na? Also wir haben irgendwie so 2.6.30 und 2 ist quasi, die bleibt sowieso immer gleich, ist die Versionsnummer, oder die bleibt schon seit langem gleich. Die 6 ist dann die Major Number und die 30 ist dann die Minor Number. Und jedes Mal, wenn hier halt eben eine neue Minor Number rauskommt, dann wird es in ein neues Repository reingebracht und dort dann weiterentwickelt, also halt die Fixes eingespielt. Und ansonsten sagt man eben, ja, 2.6, funktioniert das? 2.6.30 ist jetzt fertig und dann geht man irgendwie weiter nach 2.6.31 RC1 und sagt dann halt, ja, die 30 ist fertig, jetzt machen wir die 2.6.1, also dann gibt es einen 2-Wochen-Zyklus normalerweise, wo Linus Torvalds sagt, schickt mir alle Patches, die ihr rein haben wollt. Es geht echt so, es nennt sich Merge Window. Und dann ballern ihn die ganzen Leute mit Patches zu, ungefähr 2 Wochen lang. Und danach sagt dann eben Merge Windows zu, der Kernel ist jetzt total unstabil, wir müssen jetzt wieder stabilisieren. Weil die ganzen neuen Features müssen natürlich erstmal wieder, ja, müssen vor allen Dingen auch aufeinander abgestimmt werden. Das ist ein häufiges Problem. Jeder hat Patches und die Patches beziehen sich alle auf den letzten aktuellen Kernel, auf die 2.6.30. Jetzt schiebt jeder seine Patches rein und dann der eine verändert was am Speichermanagement, der andere verändert irgendwas anderes, braucht aber das Speichermanagement und dann gibt es da Konflikte. Deswegen knallt es dann da und deswegen muss man eben mit den Release-Candidates muss man das dann eben durchiterieren und dann geht das meistens über, ja, was sind die Zyklen ungefähr, so 2 bis 3 Monate. Also dann geht das irgendwie so, alle paar Wochen kommt dann ein neuer Release-Kandidat, Release-Kandidat 2, bis, was weiß ich, bis 8 oder bis 9, je nachdem, wie der Kernel halt, wie stabil der schon ist, geht es dann weiter und dann sagen sie wieder, ja, die 2.6.31 ist dann stabil und dann wird die released und dürfen die, oder dann können die Distributionen die relativ gefahrlos übernehmen. Also so funktioniert dieser Entwicklungszyklus. Ja.
Kann man sagen, dass die Industrie nicht so schnell und so up-to-date ist, weil die Gemeinde so groß ist mit 1000 Entwicklern.
Ja, und das ist ein riesengroßes Problem, beziehungsweise kommt darauf an, von welchem Standpunkt man das sieht. Für die Industrie ist es ein riesengroßes Problem. Für die Entwicklungsgemeinde hat es den Vorteil, dass die Industrie wirklich möchte, dass ihr Code, den sie für Linux-Kernel entwickeln, dass der wirklich in den Hauptkernel aufgenommen wird. Weil die natürlich, die müssten dann natürlich die ganzen Veränderungen pflegen. Das ist ein riesengroßes Problem für die. Also die entwickeln dann eigene Kernel-Module, eigene Hardware-Unterstützung, dann kommt die nächste Kernel-Version raus und dann haben die irgendwas verändert, ja, und dann muss man seinen eigenen Code wieder dran anpassen. Und dann entwickelt sich das wieder weiter und den müssen wieder anpassen. Also dieses ständige, wir müssen unsere Hardware, unseren eigenen Code anpassen, obwohl der eigentlich frei ist, oder vielleicht auch nicht frei ist, obwohl es im Kernel schwierig ist. Ganz schwierig, da nicht freien Code reinzukriegen, aber es geht, es geht. Man sieht es ja an den Grafiktreibern. Muss man da immer nachentwickeln. Und deswegen sind eben viele Firmen voll dabei, ihren Code da reinzukriegen. Also das ist für die Entwicklergemeinschaft echt gut.
Ich habe einfach aus dem politischen Grund gefragt. Das ist ein echtes Beispiel für Basisdemokratie, wo von unten herauf klar und deutlich gesagt wird, wir geben die Zeit, die Epoche vor. Unser Zeitgeschehen ist das richtig Bestimmende.
Ja, was heißt das richtig Bestimmte? Also man wird halt weiterentwickelt. Es gibt halt wirklich so viele Verbesserungen. Also das ist ja eigentlich das Erstaunliche. Es gibt ja wirklich Leute, die dann wirklich, ja, da haben Filesystem, wir brauchen ein neues Filesystem, was dies und das kann. Und wir brauchen einen besseren Scheduler, wir brauchen bessere Reaktionsfähigkeit für den Enduser. Das sind alles jetzt große Änderungen gewesen, die ich jetzt aufgezählt habe, die eben dann mit sowas reingekommen sind. Ja, bitte.
Der
2.6.18er
Kernel, weil der Kernel
verifiziert
wurde. Was kannst du dazu erzählen?
Der VMware-Server läuft auf dem 2.6.18er Kernel.
Ja.
Weil der Kernel was? Ich habe es akustisch.
Verifiziert
wurde. Also mir ist nicht bekannt, dass man über 5 Millionen Source-Code-Zeilen irgendwie verifizieren kann. Vor allen Dingen nicht C.
Das heißt immer, was je nachdem, was bedeutet verifizieren. Also, die hätten wahrscheinlich verifiziert, dass denn ihre Software mit dem Ding läuft.
Und ja, genau.
Dann, ja, also, wenn du irgendwas anderes benutzt, dann ist es dein Problem.
Also, was ich halt vermute, ist, die haben einfach nicht die Kapazitäten, ständig ihre Sachen hinterher zu entwickeln. Also, das ist auch echt das Problem von Xen übrigens. Xen macht ja Paravirtualisierung, das heißt, die müssen den Kernel ziemlich arg modifizieren, dass es läuft. Und ich glaube, Xen hängt auch noch bei 2.6.18. Also die sind echt ziemlich abgeschlagen und nicht up-to-date mit ihrem Hypervisor-Kernel, weil der einfach Modifikationen hat. Die sind nicht in den Mainline-Kernel von Linux Torvalds eingegangen und dadurch müssen sie halt ständig hinterher entwickeln. Und das ist der große Ansporn. Ja?
Du hast gesagt, dass manche da nicht freien Code in den Kernel einkriegen.
Ja.
Wird das automatisch zum freien Code, wenn die da reinführen?
Nein, der Kernel ist ja GPL2. Und wenn man jetzt, also ich bin rechtlich nicht ganz so fit, muss ich zugestehen, also Gottes Willen, ist kein ich habe keine rechtliche Aussagekraft, das ist jetzt nur so das, was ich von Hörensagen weiß. Wenn man jetzt Code direkt in den Linux-Kernel einbettet, dann muss der auch GPL2 sein, weil er den anderen Code ja direkt benutzt. So, jetzt kann man das unterbinden, indem man sagt, man schreibt ein kleines freies Kernel-Modul, was über Pipes kommunizieren kann. So, das ist dann GPL2. Und parallel dazu tut man was anderes in den Kernel-Space rein, was komplett proprietär ist. Und dann kommuniziert man quasi nur noch über die Pipes. Also das ist ein Konzept, was scheinbar funktioniert. Und wo man halt dann eben dem Linux-Kernel beim Start zum Beispiel sagt, er kriegt bloß, was weiß ich, bloß die Hälfte des Speichers. Und in dem anderen Speicherbereich, den Linux quasi überhaupt nicht kennt, ja, da tummelt sich dann irgendwie was Proprietäres und mit dem wird dann über ein freies Kernel-Modul kommuniziert. Das scheint wasserdicht zu sein. Also da sind mir Fälle bekannt, wo sowas gemacht wurde.
Ja, die andere Art und Weise, wie sie es zum Teil macht, ist, dass halt der Quellcode zwar offen ist, aber da steht dann halt irgendwie viel Hacks und was es genau bedeutet, weiß niemand so richtig.
Ja, man kann es natürlich auch durch Obfuscating, klar, kann man das auch betreiben. Dann kriegt man Quellcode und alles Binärcode so quasi, was natürlich dann extrem hässlich ist. Ja. Es gibt verdammt viele Entwickler dran. Das sind, ja, ich habe jetzt keine genauen Statistiken. Das war, wie gesagt, diese Untersuchung von Greg Kurt Hartmann. Über 1000 aktive Entwickler, die dann da dran rumhacken. Und tollerweise ist Linus Torvalds nicht gerade eben der, der zurzeit am meisten Code dazu beiträgt. Also man denkt ja, Linus Torvalds ist der Kernelmacher. Also der hat mittlerweile so viel mit Verwaltung auch zu tun und immer diese Patches einzuspielen, dass er gar nicht mehr richtig zum Coden kommt. Also der macht nicht mehr ganz so viel. Es gibt andere Leute, die da wesentlich mehr machen zurzeit. Und natürlich, wenn man so eine große Entwicklergemeinschaft hat, dann brauchen wir entsprechend organisatorische Regelungen. Linus Torvalds?
Ja.
Gute Frage. Ich weiß nicht, woher er seine Finanzmittel schöpft.
Ist er noch bei Transmeter?
Nö, das ist, glaube ich, noch vom, wie heißt dieses Linux Lab? Ich glaube, von dem wird er im Moment dran bezahlt. Das ist diese Stiftung, wo viele Vorreiter, glaube ich, wird er, glaube ich, gerade beschäftigt.
Also Linus Torvalds ist natürlich selber auch ein Prestigeobjekt. Also klar, ich meine, den würde.
Die ganze bekanntere Kernentwickler sind in irgendeiner Firma, wo er halt sagt, naja, wenn der ein paar Stunden für uns schafft, dann ist das schon ausreichend und der Rest kann er dann Linux machen oder so.
Also wer sich dafür genauer interessiert, vielleicht mal einen Arbeitsplatz oder so sucht, dann, dann kann er sich wirklich diese Statistik von Hartmann anschauen, von dem einen Kernentwickler. Die findet man, wenn man googelt Hartmann Linux Statistics. Dann findet man die. Und die hat eben auch analysiert, welche Firmen zum Kernel beitragen. Und das sind halt im Wesentlichen die bekannten. Also IBM, Red Hat, Intel trägt noch dazu bei. Das sind jetzt so die mir spontan am schnellsten einfallen. Also da gibt es eine ganze Liste dann. Die dann eben auch.
Novell
natürlich auch. Nein, eher nicht. Eher nicht. Also die bezahlen halt wirklich dann auch hauptberufliche Kernel-Entwickler. Also kurz zu den Eigenschaften von Linux. Das ist ein Mehrbenutzerbetriebssystem, beziehungsweise ein Mehrbenutzerkernel. Es hat einen monolithischen Aufbau. Das ist immer im Vergleich zu Microkernel zu sehen. Also bei einem Microkernel versucht man einen sehr kleinen eigentlichen Kernel zu haben und dann spezielle Sachen wie Dateisysteme oder bestimmte Gerätetreiber oder sowas irgendwie auszulagern. Das macht man deshalb, weil dann der Kernel natürlich ein Stück stabiler wird. Also man kann dann die Module in einen anderen Ring verschieben, wenn die dann abstürzen, ist es nicht so schlimm und lauter solche Geschichten. Also man hat dann nicht alles als großes Binärprogramm im Kernel Space laufen. Muss dann aber dafür für die Kommunikation mehr Aufwand reinstecken. Und die Microkernels sind üblicherweise ein Stück langsamer als monolithische Kernel. Der Linux-Kernel fährt da einen sehr interessanten Weg. Der ist zwar eigentlich monolithisch, weil alles im Kernel-Space ein Riesenbatzen ist, ein Monster, aber die haben relativ früh gemerkt, dass es schlecht ist, so ein Riesenmonster zu machen und haben sich dann gesagt, ja, nur die Hardware-Unterstützung, die der Anwender wirklich braucht, die brauchen wir eigentlich im Kernel-Space. Der Rest, den brauchen wir eigentlich nicht wirklich im Kernel Space. Den können wir zwar mit ausliefern, aber der wird eigentlich nicht gebraucht. Und das hat eben zu den ladbaren Modulen geführt. Also man hat dann, vielleicht zeige ich das auf der Tafel nochmal schnell. Man kann dann halt hier unten, also ich zeichne jetzt nur mal den unteren Teil von der Grafik, die ich vorhin gezeigt habe. Hier oben hat man seine Programme. Ja, die lasse ich jetzt mal weg. Die sind hier unten mit dran. Das passt schon. Viele Leute zeichnen die auch gar nicht hin. Man hat jetzt hier unten seinen Kernel laufen. Und wenn der Kernel jetzt irgendwelchen Hardware-Support braucht oder wenn man eben feststellt, dass ich habe irgendeine bestimmte Festplatte, ist jetzt schlecht, Festplattentreiber sollten im Kernel drin sein, aber ich habe zum Beispiel irgendeine Netzwerkkarte, die ich jetzt nicht im Kernel vorhanden habe, den Treiber, sondern der liegt noch irgendwo auf der Platte, dann habe ich halt hier irgendwo eine Datei, wie male ich jetzt ein Dateisystem hin, ich male hier mal irgendwie eine Platte, keine Ahnung, das soll jetzt irgendwie so scheibenähnlich aussehen. Und dann lade ich mir eben dann die Datei in den Kernel rein. So, und dann habe ich quasi den Treiber, den klatsche ich dann hier außen dran und dann habe ich hier meinen, keine Ahnung, ich schreibe jetzt nur mal net hin, Netzwerktreiber. dran geklatscht. Und dann stelle ich fest, wow, ich habe noch ein CD-Laufwerk, was ich auch noch irgendwie unterstützen muss. Ja, dann lade ich eben von der Festplatte noch ein Modul und klatsche das hier dran und habe dann noch einen größeren Kernel zwar, aber der ist dann genau für die Hardware quasi bestimmt, die in meinem Rechner drin ist. Und das ist das Prinzip von ladbaren Kernel-Modulen. Also es ist eigentlich so, dass der Kernel dann eben aufgesplittet wird in ganz viele Dateien und die, die man braucht, die werden dann eben dynamisch geladen zur Laufzeit. Also während der Kernel läuft, kann man sagen, du, jetzt lad mir noch den und den Treiber. Ja. Ja, der Linux-Kernel unterstützt Kernel-Threading. Das heißt, es gibt im Kernel Threads, die wie User-Prozesse gescheduled werden. Das ist insbesondere interessant, weil dadurch Verdrängung dann auch stattfinden kann, weil dadurch parallel Sachen ablaufen können. Und ja, Multiprozessorfähigkeit, SMP, was bedeutet, dass CPUs bis auf einen ganz kleinen Teil gleichberechtigt laufen, also da können Kernel-Threads aufgeteilt werden für bestimmte Aufgaben, Dateisystem schreiben und das jetzt wieder dort und das dort. Das kann man auf mehrere CPUs aufteilen, die dann auch gleichberechtigt untereinander sind, also man hat keine Master-CPU oder sowas. Gibt aber allerdings da kleine Einschränkungen. Und der Kernel ist präemptiv, was bedeutet, dass die Kernel-Threads, die Prozesse, die im Kernel drinnen laufen, also da muss man sich echt vorstellen, das sieht fast so aus wie der User Space. Also da sind auch wie mehrere Programme drin. Und das ist auch eigentlich logisch, wenn man mehrere Programme hier im User Space hat, man hat 5 Programme und die wollen gleichzeitig schreiben, dann werden quasi 5 Kernel-Threads, sage ich jetzt mal, gestartet und die schreiben dann. Ist jetzt mal sehr, sehr abstrahiert, ist nicht wirklich so, aber man hat dann eben mehrere Kernel-Threads. Und die werden dann auch von dem Scheduler im Kernel gescheduled. Und präemptiv bedeutet eben, dass diese Threads im Kernel sich gegenseitig verdrängen dürfen. Und zwar zwangsverdrängen. Also früher war es mal so im Kernel, dass es ein kooperatives Scheduling war. Das heißt, ein Kernel-Thread hat dann irgendwann gesagt, ja, ich muss jetzt warten auf Schreibzugriff, schedule mich raus. Und dann ist ein anderer Kernel-Thread drangekommen. Und das ist jetzt mittlerweile aber verbessert worden in dieses präemptive Modell. Jetzt kann ein Kernel-Modul sagen, ich bin jetzt dran, ich habe eine höhere Priorität und fertig. Ich unterbreche das andere einfach. Wenn es nicht gerade eben irgendein Lock hält, also irgendeine Sperre, dann kann ich das verdrängen. Und das ist insbesondere für die Reaktionsfähigkeit sehr interessant. Also wenn man jetzt einen neuen Prozess startet, und das wird üblicherweise durch einen Interrupt gemacht. Und durch den Interrupt wird natürlich auf jeden Fall werden alle Prozesse in einem Kernel verdrängt. Dann kann ich eben direkt nach dem Interrupt dann den neuen Prozess ausführen, statt zu dem alten Kernel-Thread zurückzuspringen. Das bringt was, wenn man auf Interaktivität achtet.
Gibt es denn sowas wie einen Kernel-Thread-Scheduler?
Ja, der normale Scheduler, der auch die Programme im User Space schedult, der schedult auch die Kernel-Threads. Und vielleicht zeige ich das auch mal kurz. Das hatte ich eigentlich nicht geplant, aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, ich habe ziemlich viel Firefox. ich habe ziemlich viel Konsolen-Demons.
Willst du andere Rechner haben?
Ja, das ist irgendwie gerade eben ein bisschen schlecht. Moment, vielleicht sollte ich das auch als Root machen. Ich zeig das später. Ich zeige das später.
Oder einfach 5 größer als Baum. Das ist der Oberstand oder die eckigen Klammerstände.
Genau. Nee, die stehen da nicht.
Wo stehen die
Da sieht man es, ja. Und da sind auch.
Hat die Energie Klammer sind die Kartoffelfleisch oder wie?
Ich brauche mal. Normales Topfleisch, da sieht man das immer relativ gut. Genau. Die mit die hinten den Slash haben und dann die Null, das sind Kernel Threads. Also gerade der Carsoft IRQ, der arbeitet Reste von IRQs ab. Also wenn man irgendeinen Interrupt kriegt, man möchte zum Beispiel die Festplatte sagt, dass sie bereit ist jetzt zu schreiben und sowas, dann gibt es einen Teil von dem Interrupt, den man sofort ausführt, weil der wichtig ist, und dann gibt es einen Teil von dem Interrupt, der nicht so wichtig ist. Den macht man später. Und das macht der Soft-IRQ-Thread, Kernel-Thread. Der sammelt die alle und dann arbeitet er die ab. Und das sind eben, also alle, die dies mit Slash 0 hinten enden, sind Kernel-Threads. Und die 0 hinten gibt an, auf welcher CPU das Ding läuft. Bei mir sind die alle 0, weil ich einfach ein Single-Prozessor-System habe. Ja.
Du hast die Frage vorweggenommen. Ich habe 0 und eine 1 hinten dran und einige Threads laufen doppelt. Einmal mit 0, einmal mit 1.
Ja, dann laufen sie auf beiden CPUs und der eine läuft auf der 0 oder auf der 1er. Wenn sie zweimal angezeigt werden, dann laufen sie zweimal. Ziemlich sicher. Also die müssten, du kannst da mal schauen, welche, ob die PIT, die kriegen ja auch eine PIT. Kannst du mal schauen, ob die PIT gleich ist? Die PIT ist ganz links. Wenn die PIT unterschiedlich ist, dann sind es zwei Prozesse.
Sind unterschiedlich.
Ja, dann sind es zwei Kernel-Threads. Also es ist durchaus sinnvoll, bestimmte Aufgaben halt auf beiden CPUs auszuführen. Also zum Beispiel auch Interrupt-Handling. Also wenn man nicht gerade eben von einer CPU auf die andere CPU irgendwie Interrupts von einer auf die andere schieben will und dann natürlich immer die Cache Geschichten, Cache-Misses hat und solche Geschichten, dann ist es sinnvoll, in jeder CPU so ein Interrupt-Thread aufzumachen. Also das kann durchaus sein. Also das sind die Kernel-Threads. Und wie gesagt, die werden vom normalen Scheduler gescheduled. So. Genau. Und er ist präemptiv. Das hatte ich jetzt auch schon erklärt.
Was steht SMP?
Symmetric Multiprocessing. Symmetric deshalb, weil die eben die Kerne gleichberechtigt sind. Also es gab früher halt so Geschichten, dass man, oder gibt es heute auch noch, dass man halt sagt, der eine ist ein die Master-CPU und die hat quasi die ganzen wichtigen Sachen und die lagert dann nur andere aus oder so. Aber unter Linux ist es echt so, dass die ziemlich gleichberechtigt sind. Das Einzige, wo sie eben nicht gleichberechtigt sind, vielleicht sage ich es jetzt einfach doch, ist, dass man IRQs zum Beispiel an eine CPU binden kann. Da kann man sagen, du machst den IRQ, der wird nur auf dieser CPU abgearbeitet. Und da kann man quasi diese Gleichberechtigung ein bisschen umgehen. Man kann so bestimmte Sachen auf CPUs fixieren. Kann man übrigens mit Programmen auch machen. Aber ich weiß nicht, ob das in einem Standard-Linux geht. Also wenn man ein Echtzeit-Linux hat, dann kann man das auf jeden Fall machen, dass man sagt, dieses Programm wird nur auf der einen CPU ausgeführt. Du wechselst nicht die CPU bei der Ausführung. Nennt sich CPU Affinity. Ja, los geht's, bauen. was brauchen wir dafür alles? Entwicklungstools, klar, Editor, Make, Perl. Perl brauchen wir wegen Kernel. Der hat so ein paar Perl-Programme dabei. GCC oder ein Intel-Compiler. Das sind die einzigen beiden Compiler, mit denen der Linux-Kernel kompiliert. Und Quellcode von kernel.org. Oder man kann sich auch das Git-Verzeichnis direkt rausklonen. Dann, das ist übrigens Linus Torvalds persönliches Git-Verzeichnis, wenn man sich daraus klont. Dann kriegt man quasi den komplett aktuellen Stand und wenn man dann jeden Tag wieder sein, wie heißt das unter Git, sein Git-Pull macht, dann kriegt man quasi die Änderungen, die Torvalds in den letzten Tagen reingemerged hat, dann auch mit. Kann man sich jeden Tag freuen wie ein kleines Kind, weil natürlich jeden Tag was dazukommt und zwar ziemlich viel.
Es gibt das Gerücht, dass Linus Torvalds keine Backups macht, weil sich ja genügend Leute das Zeug ziert.
Das ist kein Gerücht. Das ist kein Gerücht, das hat er in einem Interview bestätigt. Also der hat in einem Interview bestätigt, dass er keine Backup macht, weil Git ja diese Hash-Sum hat. Und also der ganze Inhalt von einem von diesem Repository wird quasi gehasht. Und wenn dieser Hash gleich ist, dann weiß er eben, dass es genau die gleichen Daten auch drin sind. Und deswegen sagt er, wofür soll er Backups machen von seinem Kernel-Tree, wenn sich tausende von Leuten den täglich runterziehen und dann die gleichen Hashes haben. Also er holt sich einfach ein wieder mit dem gleichen Hash und dann ist es egal. Das hat er wirklich in einem Interview so wörtlich gesagt. Ja, wie baut man das? Mit Make. Make-Menü-Config. Erstmal konfigurieren vielleicht. mit Menü. Ich glaube, das haben wir auf der nächsten Folie nochmal drauf, oder? Sorry, das ging ein bisschen vor. Was man tun muss. Man muss zuerst den Kernel konfigurieren mit make-menu-config, mit make dann bauen und dann mit make-modules-install installiert man die Module an die entsprechenden Platz hin, das ist der Kernel, die dann findet. Und mit make-install kann man den Kernel entsprechend platzieren und installieren. Oder man macht das per Hand und kopiert das dann, dass dieses BZ-Image, das kommt halt normalerweise raus, wenn man den Kernel gebaut hat, kopiert man dann irgendwo hin und trägt dann ein, wo es sich befindet, in der Bootgroup-Menu-List und kann das Ding dann booten. Oder in der Lilo-Conf. Ich weiß nicht, wie viele Leute benutzen hier noch Lilo? Wow, es gibt einen Lilo-User. Du hast mich überzeugt, Wahnsinn. Ich hätte jetzt echt gedacht, alle benutzen Gruppe. Vielleicht zeige ich das auch mal kurz.
Wo steht da eigentlich rum?
Friendly High Bootloader.
Ah, danke.
Sehr gut. Also wenn man jetzt make-menu-config eingibt, dann, ne? Bitte?
Syslinux ist ja von ISO-Booten hauptsächlich.
Syslinux von ISO-Booten? Ja, und?
Man hat eine Alternative zum Booter.
Früher hatte der Linux-Kernel einen eigenen Bootloader drin. Den konnte man quasi direkt hinschmeißen, auf die Platte, ganz am Anfang. Das ist übrigens heute noch so ein Kompatibilitätsproblem, so ein bisschen. Aber naja, dazu komme ich auch später noch. Also wie sieht die Konfiguration aus?
Mein erster Linux-Kernel habe ich mit Loadlean exekladet.
Loadlean? Okay. Wie wird dann der DOS-Kernel verdrängt?
DOS ist ja kein Problem. Da ist es typisch, dass ein Programm startet und das weg ist.
Okay. Alles klar.
Das ist für Bootloader.
Okay.
Man kann damit Spiele leider oder halt Linux-Kernels.
Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Also gut, wenn man jetzt Menü-Config eingibt, dann kriegt man dieses M-Cursors-Menü, mit dem man üblicherweise dann den Kernel konfiguriert. Und da kann man alles Mögliche einstellen. Also das geht dann echt System 5 Interprozesskommunikation bis, ich sehe jetzt irgendwie bloß die Hälfte. Optimize for Size ist zum Beispiel interessant. Dann wird der Kernel ein Stück kleiner und passt unter Umständen noch in irgendwelche Caches rein.
Was geht denn drauf?
Nichts. Das ist das Interessante. Also Optimize for Size heißt nichts anderes, außer dass er den GCC beim Kernel-Kompilieren mit OS aufruft. Und GCC-Aufruf mit minus O, groß O, klein S, bedeutet eben, dass er es auf Size optimieren soll und nicht auf Performance. Also unter Umständen geht Performance drauf. Der Witz ist aber, der Kernel wird sowieso bloß mit minus O 2 kompiliert, oder? Ich weiß nicht genau. Und es gibt echt Leute, die eben dann, die glaubwürdig behaupten, dass OS schneller wäre als die O3 oder O2-Kompilierung, weil der Kernel dann eben vielleicht gerade so noch in den Cache reinpasst und wenn er natürlich dann komplett im Cache ist, dann ist das ein echter Vorteil. Und da kann man sich dann quasi so durchhangeln und zum Beispiel Symmetric Multiprocessing Support kann man dann ausschalten, so wie es gerade eben ist, einschalten, so wie es jetzt ist, und wieder ausschalten. War jetzt eine schlechte Idee. Brauche ich natürlich nicht. Dann gibt es Auswahlmenüs, wie zum Beispiel den Prozessortyp einstellen. Ja, das ist jetzt bei mir Pentium M. Ist halt noch ein Pentium M. Und vielleicht finden wir mal irgendwas Interessantes. Zum Beispiel Dell Laptop Support. Den kann man dann als Modul auswählen. Also jetzt wird nur das Modul gebaut und dann als Extra-Datei irgendwo abgelegt und dann auch installiert. Oder wenn man noch eins weitergeht, wird es als fest in den Kernel reinkompiliert angewählt. Oder wenn man es wieder leer lässt, ist es wieder aus. Also das sind quasi so die Wahlmöglichkeiten, die man hat. Entweder fest drin oder gar nicht drin oder fest drin, gar nicht drin und Modul. Oder man hat dann eben Auswahlmöglichkeiten aus irgendwie irgendwelchen Listen. Und was gibt es noch zuletzt? Es gibt noch Werte, die man eingeben kann. Da fällt mir jetzt aber gerade eben... das müsste eigentlich auch hier sein. PC-compatible, Low-Latency-Desktop. Nein, die ist auch nur zur Auswahl, leider. Da, genau. Hibernate, suspend to disk, also suspend to disk können. Und dann so kann man hier zum Beispiel in ASCII die Partition eingeben, wo er es machen soll. HDA1 ist das bei mir. Sinnvollerweise am Anfang der Festplatte, wo es am schnellsten ist. Ja.
Also ich habe zwei Fragen.
Ja.
Muss man das als Root machen, das Tool, was du da aufgenommen hast? Weil du so hast.
Nein, muss man nicht.
Sollte man nicht.
Man kann den ganzen Kernel als User bauen und dann auch kompilieren, aber zum Installieren brauchst du natürlich Root-Rechte. Ich habe das jetzt nur in meiner Root-Konsole gemacht, weil der Kernel bei mir schon mit Root-Rechten dort abgelegt ist. Das ist in der Tat den Kernel, den ich wirklich auch benutze. Und wenn ich mir den jetzt verfummel, dann läuft mein Laptop beim nächsten Mal nicht mehr. Und ja.
Das führt sich mir zur zweiten Frage. Wenn man da so viel eingestellt hat, kann man dann die Einstellung irgendwo speichern? Oder?
Ja. Und zwar, wenn man das jetzt hier alles anpasst, dann fragt er einen am Ende, ob man speichern will. Und da sage ich jetzt natürlich No. Und dann wird es nicht gespeichert. Aber die ganzen Einstellungen sind in der .config, in dem Haupt-Linux-Verzeichnis, in der .config drin gespeichert. Und zwar nach dem Muster .config und dann eben der entsprechende Name und dahinter dann nach dem ist gleich, was es für Auswahlmöglichkeiten gibt. Also in dem Fall yes, was gibt es denn noch? Also yes heißt immer in den Kernel reinkompilieren. Hier gibt es zum Beispiel einen Wert zur Auswahl. Ich muss jetzt echt mal suchen, weil ich habe nicht viele Module. Irgendwo muss es auch ein M geben. Nee. Was habe ich als Modul? Was habe ich als IPW? Genau. Ich weiß doch, was ich als Modul habe. IPW. Genau, da. Ist gleich M, bedeutet dann, dass es als Modul ausgewählt wurde. Und ja, so hat man halt Yes, No, Modul oder entsprechende Zahlen. Stehen alle in einem Config-File drin. Wenn man übrigens eine Konfigurationsdatei hat, also wenn man die Kernel-Version immer wechselt, so wie ich es tue, dann ist es immer ganz praktisch, wenn man die Konfigurationsdatei mitnimmt. Weil dann spart man sich jedes Mal das Ganze einstellen. Und der magische Befehl dafür heißt, also man verschiebt die alte .config in das neue Verzeichnis, wo es noch keine gibt oder wo es halt den Default-Config gibt, die überschreibt man einfach. Und dann ruft man make config auf. Und der geht dann durch die Konfiguration, die er findet, durch und überprüft, ob es irgendwelche neuen Optionen gibt und fragt dann nur bei den neuen Optionen. Und das ist eben ja, sehr praktisch, um eine Konfiguration von einem älteren Kernel für den neueren zu übernehmen, ohne alles neu einstellen zu müssen. Da wird man quasi nur bei den Sachen gefragt, die neu sind.
Ja. Nachschauen kann, was kompiliert wurde, wenn man die vielleicht gar nicht hat.
Nur wenn es der Kernel bietet. Ich weiß gar nicht, ob es mein Kernel bietet. Zcat, das müsste unter proc Ja, meiner bietet es. Also unter proc-config.gz liegt dann eine Datei und in der ist die Config drin, mit der der Kernel kompiliert wurde. Dazu muss man wissen, vielleicht soll ich das jetzt auch gleich mal erwähnen, slash proc, also dieses Dateisystem, slash proc ist ein virtuelles Dateisystem. Das existiert nicht wirklich. Es sieht zwar aus wie Dateien, in die man lesen und schreiben kann, aber in Wirklichkeit tut der Kernel nur so, wie als wäre das ein Dateisystem. Das sind in Wirklichkeit Kernelfunktionen, die da aufgerufen werden, wenn man da einen Leser- oder einen Schreibzugriff drauf ausführt.
Die Anmerkung war gerade ziemlich gut, weil das beantwortet meine Frage. Also ich habe sowas noch nicht gemacht und ja. Ich habe gedacht, ihr könnt ja jetzt einfach mal einen Kernel selber bauen, der genauso ist wie der Kernel, der auch von der Distribution
angehört. Ja.
Das heißt, ich lässt mir das Ding raus, kopiere es rein und kompiliere es dann mit der Konfiguration.
Möglichst in einen Kernel, der entweder die gleiche Version hat oder eine höher. Ja. Weil wenn du zurückgehst, das wird dann, ich weiß nicht, ob old config, doch das müsstest du eigentlich checken. Oh, ich weiß nicht, was es dann genau macht. Könnte Überraschung geben.
Ja, vor allem, weil es distributionsabhängige Patches ja auch noch gibt. Also wenn man sich dann Vanilla-Kernels ausspricht,
ja.
Dann Ubuntu-Config reinschmeißt, dann komplett anderes Ergebnis.
Ja, ich würde es probieren. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Also der Kernel ist da relativ fehlertolerant. Der motzt schon, wenn es Konfigurationen gibt, die ihm nicht passen.
Config-GZ anbieten.
Ja, das weiß ich nicht, ob das die Distro-Kernel tun. Machen? Machen sie.
Auf jeden Fall gibt es dann irgendeinen, der das macht.
Da gibt es noch eine Frage?
Kann man auch Exoten einbinden, beispielsweise, ich habe so einen alten Single-X-Spektrum, der also wirklich 30 Jahre alt ist, so in Basic arbeitet und wenn der sich vertragen würde, könnte man ihn ja quasi damit auch einbinden.
Ein was hast du?
Ein ganz altes Gerät und ich habe mich immer gewundert.
Ein Rechner, ein alter Rechner. Ein
ganz altes, okay. So, Commodore-Zeitalter. Und ich habe mich immer gewundert, dass sie den neu aufgesetzt haben, aber wenn das geht, dass man einen Befehlsgleich- oder Ähnlichkeitsstand hat, dann kann man den ja beim Booten einbeziehen und nachzuziehen. Für den gibt es wahrscheinlich Herr Colinas.
Was ist das für eine Hardware-Architektur?
Eine ULA-Prozessor, das ist ein ganz alter aus England. Ich habe nur vorne diese vielen gesehen, aber...
Moment, ich gehe da mal... Ja, ich habe ja noch ein eigenes Demo-Verzeichnis. UM, könnte das mit UM abgekürzt werden?
Ah, ich glaube, das ist usable.
Das können wir schnell mal rausfinden.
User-Mode-Linux.
Ja, User-Mode-Linux.
Gut, das war jetzt nur eine...
Nee, also Linux gibt es nur...
Vielleicht habe ich hier...
...relativ moderne, also zum Beispiel Licht für einen 286er.
Ja. Ja.
Liegt einfach daran, dass die modernere Rechner Dinge unterstützen, die es viel einfacher machen, ein Betriebssystem zu bauen.
Also hauptsächlich auch MMU. Wobei es da auch Ausnahmen gibt. Also gerade da unten sieht man schön M68, Motorola 68K gibt es auch mit No-MMU Linux-Kernel.
Zwei Vierer-Kernel-Stecker,
glaube ich,
noch ein bisschen freundlicher zur alten Architektur.
Weiß ich nicht, ob das noch gepflegt wird. Ja?
Auf dem da läuft es auf dem MP3-Player. Das ist ein ARM-Prozessor, da gab es jetzt aber noch mit drauf, müssen
wir
mal probieren.
Ja, ARM-Prozessoren ist sehr gut unterstützt. Das ist kein Ding. Okay, soll ich das noch zeigen, wie man die Menü-List konfigurieren muss? Ja, doch? Okay, dann mache ich das volle Programm. Also wenn man den Kernel kompiliert hat...
Könntest du es auch noch erzählen, was die nicht oder nicht?
Ja.
Du musst halt überlegen, wie lange du
da
machen magst.
Wie spät ist es? Oh, schon 22 Uhr. Ich habe noch nicht mal die Hälfte des Vortrags, aber egal. Es wird halt noch lange. So, dann, wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Wenn man jetzt kompiliert hat, also man stellt jetzt seine Konfiguration mit make menu-config ein, speichert das und macht dann nachher sein make and, also make, und dann wenn es erfolgreich ist, make modules install, schießt das dann ab und dann muss man eben den Kernel dann mit cp, also ich kopiere das immer selber, ich mache keinen make install, weil es von der Distribution halt vorgegeben wird, wie das make install, was das genau macht. Und ich lasse mir nicht gerne von automatischen Tools in meiner Group-Config rumkonfigurieren. Und der fertige Kernel liegt dann eben unter Arch x86, weil ich ein x86 habe, boot bz-image. Also das ist gezippt. Der Kernel liegt komprimiert vor. Und den kopiert man sich dann eben nach boot irgendwas, wo man halt hin haben will. Wahrscheinlich irgendwie, wie habe ich es, ja genau, Kernel irgendwas, release. So, wenn er dann dort liegt, dann macht man Vim die boot group menu list auf und da trägt man dann halt einen neuen Namen ein. Die Festplatte braucht man nicht zu verändern und hier dann eben den neuen Dateinamen, also hier in dem Parameter gibt man eben den Dateinamen an. Hier die Festplatte bleibt gleich und hier braucht man unter Umständen irgendwelche Parameter. Das ist jetzt was ziemlich Abgefahrenes für Suspend to Disk, aber naja, egal. So, habe ich das auch gezeigt. So, voilà. Programmieren. Also, was brauchen wir zum Programmieren? Was brauchen wir für Tools? Das hatten wir schon vorher beim Bauen. Das brauchen wir schon bauen. Beim Programmieren brauchen wir vor allen Dingen erstmal viele Tools, die einem helfen, nämlich Source-Verwaltung. Das ist im Fall von Linux Git. Also wenn man irgendwie ein bisschen mehr als nur ein kleines Kernel-Modul schreibt, dann brauchen wir irgendeine Source-Verwaltung dafür. Und die Source-Verwaltung von Linux ist halt einfach Git. Da gibt es ein sehr ausführliches Tutorial bei access.org, kann ich jedem empfehlen. Sehr, sehr gut. Was man braucht, ist Source-Tagging. Also man muss sich irgendwie in diesem Batzen von 350 Megabyte Quellcode zurechtfinden. Das ist ziemlich schwer. Kann man C-Tags und C-Scope benutzen, man kann aber auch Global benutzen. Ich benutze Global. Dann gibt es Cross-Referenzen für den Linux-Kernel auch im Internet. Das kann ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Den LXR gibt es da. Na, vielleicht öffne ich mal einen neuen Firefox. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Na? Ah, shit, kein LAN. Was ist da los? Gibt es hier vielleicht auch LAN am Tisch? Ah, da gibt es LAN am Tisch. Das ist vielleicht sogar besser. Bis ich hier meine IP kriege. Ist das vielleicht schon erledigt?
Der WLAN hängt auf ETH1.
Ja. Geht schneller, definitiv. Aber, na, okay. So. Ja. Gib mir meine Anmeldeseite.
Das ist nett.
So, das ist der LXR, Linux Cross-Referencer, und da kann man quasi im Internet sich die Linux-Kernel-Version im Source anschauen und dann eben entsprechende Sachen suchen. Also man kann dann, keine Ahnung, Kernel kann man dann irgendwie suchen. Erwartet noch. Und dann findet man eben, wo es überall definiert ist. Die Funktionen, die Prototypen, wo es verwendet wird. Ja, was haben wir denn Interessantes? Init, genau, init-main.c zum Beispiel. Und dann kann man ja schauen, na, init-main.c, da wird lustig aufgerufen, log-deb-init, und dann klickt man da wieder drauf, und dann kann man hier wieder, es ist quasi Source-Tagging im Internet. Für den Linux-Kernel, für alle möglichen Versionen, die man sich auswählen kann, ist ziemlich praktisch, wenn man mal schnell irgendwas im Linux-Kernel nachschauen will für eine bestimmte Version und vielleicht nicht gerade eben 350 Megabyte gerade eben mal taggen will. Das dauert nämlich ein ganzes Stück, bis es durchgetaggt ist. Beziehungsweise bis es indexiert ist. So, ja, kconfig, das hatte ich quasi schon kurz angesprochen. Der Kernel hat sein eigenes Konfigurationssystem und die Konfiguration wird gespeichert in dem .config-File, in dem Hauptverzeichnis, das habe ich ja vorhin gezeigt. Also vielleicht zeige ich es nochmal kurz. Ne? Habe ich hier keinen? Ach, den habe ich noch nie gebaut. Das war das File, wo immer die Konfigurationsoptionen drinstehen. Und erstellt werden diese Dinger durch Config-Files. Wie zum Beispiel, wo haben wir denn, keine Ahnung, wo könnten wir eins haben? Drivers, Memstick, genau, da ist ein Config-File. Da möchte ich jetzt aber den Vim drauf haben. Und das sind quasi Textdateien, aus denen dann dieses Menü, wo später die Konfiguration, wo man die später die Konfiguration einstellt, erzeugt wird. Und zwar ziemlich automatisch. Also das ist ziemlich cool. Und Tree, also man gibt dann Menü-Config, gibt eine Option an, so heißt dann später diese Config-Memstick heißt es dann, diese Option im .config-File, die hat Tree-State, das heißt im Kernel drin, raus oder als Modul und dann gibt es einen Hilfetext dazu. Und das ist quasi genau das, was dann später in diesem Menü, in Make-Menü-Config angezeigt wird. Also so erstellt man quasi dieses Menü für Make-Menü-Config mit diesen Config-Files. Das haben sich die Jungs vom Kernel eigentlich ziemlich schlau ausgedacht. Ist sehr leicht editierbar, sehr leicht verständlich. Ja, was will man mehr? Ja, und K-Build, haben sie quasi auf Make einen Aufsatz gemacht, um die Make-Files zu erleichtern, weil es ziemlich schwierig ist, für so ein großes Projekt Make-Files zu schreiben. Wollen sie das den Kernel-Entwicklern abnehmen und machen eben, haben sie ermöglicht, dass es sehr einfache Make-Files wären. Gut, wie programmiert man den Kernel jetzt? Also es gibt so ein paar Unterschiede zum normalen User-Space-Programmieren in C und die gehe ich jetzt schnell durch. Also es gibt kein C++ im Kernel. Das hat man mal probiert, das fanden alle scheiße, zumindest, ja, hauptsächlich Linus Torvalds fand das halt auch richtig blöd, der hat das auch so geäußert. Und deswegen wird es heute nicht mehr benutzt. Hauptsächlich aus den Gründen, weil man dadurch nicht viel gewinnt gegenüber C und also von Abstraktionsebenen her und weil es mit Speichermanagement irgendwie nicht so toll ist, wenn man direkt auf Speicher zugreifen will, aber C++ eher dazu neigt, das Speichermanagement zu verbergen, naja. Man kann keine Programmbibliotheken benutzen. Also stdio.h gibt es halt nicht im Kernel. Wie auch? Also können wir uns ja die Folie hier nochmal überlegen, wie soll das funktionieren? Wie soll der Kernel auf irgendeine Bibliothek hier im User Space zugreifen können? Gibt's nicht. Also keine Bibliotheken. Alles, was der Kernel braucht, hat er bei sich selber drin. Dafür gibt es eine Kernel-API, die sich übrigens sehr häufig verändert. Also die Schnittstelle hier, ja, die Syscalls, die ist echt stabil. Die muss auch stabil bleiben, weil sonst die Programme nicht mehr laufen. Klar. Aber die Schnittstellen hier im Kernel drin, die ändern sich halt echt ständig. Also wenn irgendwas umgestellt wird, oh, das geändert, das geändert. Deswegen ist es auch immer so eine Arbeit, seinen Code da ständig anzupassen, weil die Schnittstellen sich intern sehr häufig ändern. Es gibt keine Gleitkomma-Berechnungen. Das heißt, man muss dann über Integer hochskalieren und dann mit denen irgendwie rechnen. Also man shiftet die meistens hoch und multipliziert die dann mit irgendwelchen Faktoren, um dann quasi Gleitkomma zu emulieren, sage ich jetzt mal so. Weil's im, kein Float, kein Double im Kernel. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Kontextwechsel im Kernel schnell gehen sollen. Die Kernel-Threads, die intern laufen, die sollen schnell wechseln können und deswegen speichert man den Status der FPU nicht ab. Die Kontextwechsel im Kernel, da wird die FPU nicht gesichert. Und es gibt Leute, also ich habe das schon gesehen, dass man Floating Point im Kernel benutzen kann. Es geht. Aber nur, solange es kein anderes Kernel-Modul gibt, was Floating Point benutzt, oder wenn man sich selber den FPU-Status speichert und dafür sorgt, dass man nicht irgendwo unterbrochen wird, wo der FPU-Status noch nicht gespeichert wird. So, und jetzt wird schwierig, weil der Kernel ist präemptiv, das heißt, der kann dich überall unterbrechen. Das heißt, in dem Bereich, wo du Floating Point benutzt, kannst du den Kernel gleich mal komplett sperren. Das ist übel. Das macht man nicht. Also Floating Point einfach Hände von lassen. Es ist langsam im Prozesswechsel und deswegen macht man es nicht. Es gibt ein großes Problem mit Namespace Pollution, genau. Das ist einfach, ja, wenn man ein riesengroßes Binary hat, das erste, was einem ausgeht, ist nicht der Speicherplatz, obwohl es geht aber auch aus, sondern die Namen. Es ist traurig, aber wahr. Die hatten ein ziemlich großes Problem in den früheren Kerneln mit einfach zu vielen Namen. Man hat irgendeine Variable, eine globale Variable angelegt und hat dann festgestellt, ja toll, die gibt's schon. Ja, super, nächster Name, ja toll, den gibt's auch schon. Noch besser ist das bei Kernel-Modulen. Man baut ein Kernel-Modul vollkommen unabhängig vom Kernel. Ja? Man muss ja nicht die Namen vom Kernel wissen. Baut das, globale Variablen drin, lädt das, bang, super, die globale Variable gibt's schon. Jetzt kann man das nicht vernünftig laden. Ich glaube, da gibt es eine Fehlermeldung. Das schmeißt dann wieder raus, wenn man irgendein Modul, irgendeinen Namen benutzt, den es schon gibt. Oder überschreibt ihn. Ich weiß nicht.
Variable ist doch sowieso nicht so.
Brauchst du aber.
Nicht eher das Problem mit Funktionsnamen?
Oder Funktionsnamen?
Könnte ich mir eher vorstellen.
Symbole. Ja. Lass uns Symbole sagen. Das ist besser. Globale Symbole sind einfach ein Problem. Und das wurde aber im 2.6.26 ja verbessert. Und zwar ist es zumindest in Modulen so, dass nur noch die Symbole exportiert werden, nur noch die globalen Symbole in dem Modul exportiert werden, die mit dem Export-Makro versehen sind. Alle anderen werden nicht mehr gelinkt. Und dadurch hat man das Problem ziemlich gut in den Griff bekommen, dass es nicht mehr so viel Namespace-Pollution gibt. Eine andere Geschichte, die im Kernel ziemlich konsequent gefahren wird, ist Static zu benutzen. Also wenn man irgendeine Datei, also der Schlüssel wird static in C. Wenn man irgendeine Datei, irgendeine globale Variable braucht, dann legt man die halt an und benennt die aber static und die wird dann beim Linken, das ist eine Eigenschaft von dem Schlüsselwort static, wird die nicht in die anderen Object-Files mit reingelinkt. Es gibt keinen Speicherschutz, genau, sehr lustig. Da werde ich am Ende noch was dazu zeigen. Sobald man im Kernel drin ist, kann man beliebig im Kernel hier drin rumschreiben. Das heißt, man legt sich eine Array an, schreibt mal lustig übers Ende drüber raus und der Kernel verreckt halt. Das gleiche geht übrigens auch mit einem Modul. Man schreibt sich ein Modul, macht da irgendwelchen Mist, leitet es in den Kernel rein, Kernel kaputt. Kein Speicherschutz. Ja, und es gibt noch einen kleinen statischen Stack im Kernel, der 4 oder 8 Kilobyte hat. Je nachdem, welche Distribution bzw. welche Einstellung man im Kernel hat. Ja, da sollte man halt rechtzeitig darauf aufpassen, dass man sich Daten, die man irgendwie speichern will, dynamisch holt. Da gibt es entsprechende Speicherverwaltungsroutinen, so wie es in C-Malloc gibt, gibt es halt im Kernel ein K-Malloc, was einem dynamisch Speicher holt. Und sollte es nicht alles auf den Stack werfen. Gerade wenn man irgendwie einen Gerätetreiber entwickelt oder so und da doch viele Daten anfallen, wenn man die alle auf den Stack haut, ist der Stack irgendwann voll und dann knallt. Wenn der Stack voll ist, dann ja, stürzt der Kernel, ich weiß nicht, ob er abstürzt, aber es bekommt ihn nicht gut. Und wie gesagt, der Stack ist statisch, also der kann nicht erweitert werden. Ja, endlich Code sehen. Sightseeing-Kur. Sightseeing-Tour. Upsi. Also, wie funktioniert das mit dem Booten? Ja, da bin ich auch schon richtig. Vim, init, obwohl, wo musste ich hin? Arch, ah, genau. x86 Boot Header. Arch x86 Boot. Ah, Moment. Vielleicht zeige ich erst noch mal kurz was anderes. Und zwar habe ich hier eine virtuelle Maschine drauf, und zwar ein Qemu mit einem Linux-Kernel drin. Und ich starte jetzt einfach mal, damit man sieht, Also so wird das der QEMU aufgerufen, damit man sieht, wie so eine Startausgabe überhaupt mal vom Kernel aussieht. Und ich mache aber noch schnell das Debug hier raus. Und ich kriege die Ausgabe dann übrigens über eine serielle Konsole. Das war schon mal ein bisschen ungünstig. Aber doch, ich kann hochgehen. Also, da kommt als erstes irgendwie Linux-Version, bla bla bla. Mich wundert jetzt gerade eben, wieso kommt da kein Uncompressing Kernel? Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Seht ihr das auch? Ah, doch, das seht ihr auch. Ah, da komme ich nicht hoch. Ganz schlecht.
Shift-Bild auf.
Ja, mache ich schon. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt mit meinem Framebuffer nicht. Schade.
Ich glaube, das geht nur so lange, wenn ich auf eine andere Kontrolle rausche.
Kann sein.
D-Message?
Ja, stimmt. D-Message könnte ich auch noch probieren. Das wäre noch eine Idee. Ja, ich suspende gerne, sehr gerne. Nee, ich glaube, der Message geht auch erst ab einer bestimmten Bootphase. Das ist schade. Das ist echt schade. Also wenn man daheim auf seinem System sich ein Linux anschaut, das kann ich jetzt dummerweise nicht demonstrieren, dann kommt zuerst Uncompressing Linux Kernel, dann kommt so Punkt, 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 Booting. Nein, das kommt nicht aus dem Krupp raus. Das ist der Linux Kernel selber, der sich selbst extrahiert, weil er ist ja gepackt und eigentlich ist es ein Self-Extracting Executable, wie man so schön sagt. Da steckt, klebt vorne ein Stück Code dran, was den extrahiert und dann kopiert er sich ein bisschen rum und führt sich dann aus. Das wollte ich jetzt eigentlich zeigen, aber leider sieht man das in dem QEMU nicht, weil der auch das Problem hatte, der geht über die serielle... Moment, ich weiß, wie ich es mache. Ja. Eigentlich könnte ich in QEMU auch gleich schießen. Naja, das liegt daran, dass er über serielle Schnittstelle gerade eben gebootet hat und dann macht der Kernel eben das Dekomprimieren. Und das serielle Schnittstellen initialisieren macht er erst später und deswegen sehe ich das auf der seriellen Schnittstelle nicht mehr. Wenn ich jetzt aber den QEMU direkt starte, dann, also nicht über die serielle Schnittstelle, sondern in diesem typischen Fenster, dann wird man sehen, dass der, dass der diese Ausgabe macht. Und zwar ist das die No Graphic Option. Genau, Decompressing Linux, Parsing L-File, dann Booting Kernel, wieso macht er jetzt nichts? Das ist interessant.
Du sagst dem Kernel, er soll es auf die serielle Konsole ausgeben.
Stimmt, immer noch, du hast recht. Aber da sieht man jetzt genau den Teil, der vorhin gefehlt hat. Also Decompressing Linux und dann geht da eben die übliche Geschichte da weiter. Vielleicht lasse ich den hier einfach nochmal weiterlaufen, während ich jetzt hier erkläre. Also Vim-Arch x86 Boot Header S war das, genau. Das ist so der Urcode vom Kernel, der ganz am Anfang läuft. Da ist meine Kreide. Da wir sowieso jetzt hier die untere Hälfte frei haben. Also man hat irgendwie eine Platte und ich male jetzt nur mal so das Speicherlayout so grob hin. Hier haben wir wieder unsere Platte. Keine Ahnung. Und da ist jetzt, haben wir noch einen Grub. Und der Grub lädt von der Platte zwei Stücken Kernel. Das ist einmal ein komprimiertes Stück und einmal ein unkomprimiertes Stück. Und das, was ihr jetzt da seht, das ist das unkomprimierte Stück. Klar, weil, naja, was wird er wohl zuerst anspringen? Er kann nicht schlecht in irgendwas Komprimiertes vom Kernel springen. So. Was tut das unkomprimierte Stück? Ich will jetzt nicht den ganzen Assembler durchgehen. Ich habe zwar x86 Assembler-Vorlesungen besucht, aber das macht nicht so viel Spaß. Deswegen gehe ich jetzt einfach, obwohl, ein bisschen könnte man es schon anschauen. Ich glaube, ich hatte mir ein bisschen was vorgenommen. Also SVGA-Mode. Ach nein, bloß ein IFDEF. Was macht der? Start 2, Loop, 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 Loop. Das sind alles noch Einsprungspunkte. Start. Das ist auch noch irgendwelche Makros. Wo geht's los? Start of Setup, da geht's los. Also das oben drüber waren irgendwelche Definitionen und so. Muss man jetzt eigentlich unbedingt alles verstehen, das ist bloß so Interesse halber. Ja, Heap Endpointer, er fängt sich an irgendwie einen Mini-Stack aufzubauen. Was ist das? Ah, da springt er schon. Ja, er baut sich unten auf jeden Fall ein bisschen Stack auf und Disk-Controller, aha, macht er auch irgendwas. Egal, dann springt er zu Main. Und das ist jetzt übrigens mein Tagging-Tool, Gitags, also das ist Global, GNU Global. Und dann sieht man eben, bei einem vernünftigen Source-Tagging-Tool kriegt man jetzt eben alle Main-Funktionen angezeigt, die man jetzt hier unten durchgehen kann, und ich suche jetzt gleich nach der x86-Main, weil es gibt ziemlich viele Mains. So, da ist die Main. Ich schließe mal das Fenster unten wieder. So. Also, dann springt er die Main-Funktion an, kopiert Boot-Parameter, initialisiert den Heap, setzt in BIOS-Mode.
Void Main, ja, sowas.
Bitte?
Void Main.
Void Main? Was? Wo? Wie?
Die Main war
heute
deklariert.
Ja, an wen soll die überhaupt irgendwas zurückgeben?
An
Gruppen. Set Video. Go to Protected Mode.
Ich kann checken, was heißt, was sind die Direktiven?
If defined. Ach so, ja, das sind. Oh, Moment. Jetzt besser?
Ah, danke.
Das sind halt if-devs. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich so zum Verstehen. Das ist eigentlich bloß immer so, das ist die Main-Funktion vom Kernel. Ich meine, quasi so die Ursuppe, da kommt er raus. Und das ist halt so, was er so am Anfang macht. Er setzt einen Heap auf, wie gesagt, setzt irgendwelche Modis, Detect Memory Layout, lauter solches Zeug. Und macht am Ende dann Go to Protected Mode. Und das gibt es auch irgendwo. Was macht er in Protected? Also was macht er diese Funktion? Go to Protected Mode. Reset Co-Prozessor, Mask Interrupts, dann setzt er die Interrupt Descriptor Table auf, die Global Descriptor Table. Und macht dann einen Protected Mode Jump. Und zwar. Wo bin ich jetzt? Ah, Main. Genau. In die. Also das ist alles das, was er hier noch tut. Und dann springt er an das Anfang von diesem Image hin. Und das ist noch. Das ist auch noch unkomprimiert. Oder ich glaube, ich müsste, wenn ich adressenmäßig male, ich male es mal oben hin. Egal. Es spielt keine Rolle, ob es oben oder unten ist. Er springt jetzt hier am Anfang hin. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Ich habe das mal probiert durchzuexerzieren. Das Problem ist, es ist hier eine Funktion mit Parametern und er springt irgendwo hin, was die Parameter gerade eben zeigen, und deswegen ist es etwas schwierig nachzuvollziehen. Und kommt dann raus in Arch x86 Boot Compressed Head 32 Arch x86. Na, nicht Command Line. Genau. So. Jetzt macht er mal irgendwas mit den Segmenten. Macht hier nochmal Load Physical Address. Copy Compressed Kernel. Also da fängt er an, den unter Umständen den Kernel, der hier unten drunter liegt, der gepackt ist, zu verschieben irgendwo im Speicher oder zu kopieren, um den dann nachher zu entpacken. Und das sehen wir jetzt dann auch gleich. Ah, das ist schon Ende. Moment. Wo ruft er die Entpack? Da, genau. Do decompression and jump to new kernel. Und macht dann einen Call auf decompress kernel. Und decompress kernel tut, wenn er die richtige decompress kernel auswählt, was natürlich wieder x86 ist. CCL. Aber das ist alles lustig Kernel-Code. Genau so sieht das aus im Kernel. Macht Remote Mode, bla bla bla. Bla 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 bla. Ha! Und was sehen wir da? Tada! Decompressing Linux. Dann ruft er die Decompress-Funktion auf. Und unten drunter kommt dann Booting the Linux Kernel. Also das ist genau der String, den wir vorhin gesehen haben, der rauskommt, wenn er den Kernel entpackt. So, wenn er den dann entpackt hat, springe ich mal aus der Decompress wieder raus. Jump to decompressed kernel. Und dann gibt es jetzt ein... das sieht man wieder nicht so klar. Dann gibt es eine Funktion, die heißt... genau, das war der Witz. Das ist eine große Verwirrung. Die Funktion, wo ich gerade eben drin bin, das ist echt übel, die heißt Startup 32. Und der Witz ist, er springt jetzt auch, nachdem er den Kernel... Das muss man sich so vorstellen. Also wir haben jetzt hier oben noch Speicher und er war jetzt hier drin, hat den Kernel unter Umständen ein Stück verschoben, wo auch immer, und hat ihn jetzt hierhin entpackt. Er liegt jetzt dann hier oben und jetzt springt er dann in den entpackten Kernel rein. Und der Witz ist, diese Methode hier heißt, ich schreibe es nicht hin, Startup 32, und die hier oben, wo er reinspringt, heißt auch Startup 32. Weiß irgendwie Gott allein, wieso die zweimal eine unterschiedliche Funktion mit dem gleichen Namen benennen, ja? Also das kann man in den Kernel-Büchern nachlesen. Es trägt nur zur Verwirrung bei, das ist so. Leider.
Mach doch einen Patch für die nächste Version und
ändert's. Sagen wir mal so, ich probiere das gar nicht erst. Und man kommt dann raus in der...
Sagen Sie, Linus, normalerweise ist davon überzeugt, dass es gut so ist.
Man muss nicht überzeugt sein, dass irgendwas gut ist. Man kann auch einfach überzeugt davon sein, dass es schon immer so war und dass man jetzt da nichts dran ändern will, weil sich dann so viele Leute dran umgewöhnen müssten. Das ist halt auch so ein Problem. Kompatibilität. Boot. Nein, Kernel Head. Und wie gesagt, die Funktion, wo er jetzt hinspringt, heißt jetzt eben ebenfalls Startup 32. Und da setzt er sich wieder mal ein bisschen Segmente auf. Und also das ist eigentlich ein ziemliches Geleier, bis der Kernel sich erstmal entpackt hat, bis der sich an die richtige Stelle verschoben hat, bis der erstmal überhaupt mal hingesprungen ist. Hier macht er schon Physical Address Extension irgendwelche Geschichten, also benutzt schon mal seinen Speicher vernünftig und ruft dann irgendwo, hier gibt es bestimmt noch mehr zu sehen, ich muss jetzt echt drüber rauschen, weil ich halt von der Zeit schon so knapp dran bin, könnten wir echt noch ein bisschen was drüber erzählen, aber Page Tables, bla bla bla, PHE ist enabled. Ruft dann irgendwo mit einer CPU, also wenn es ein Dual-Core ist, halt mit der First CPU, also man sieht, die sind nicht ganz gleich, er nimmt die erste, ruft er dann Start Kernel auf. So, Start Kernel. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem C habt, könnt ihr das auch fragen, ne? Ich weiß, das sieht übel aus. Bitte? Bitte, ich habe dich akustisch nicht verstanden. Den?
Es sieht für mich aus wie Code in Assembler.
Es sieht für dich aus wie Code in Assembler, das kann ich verstehen, weil, also sagen wir mal so, ASM-Linkage ist ein Keyword, das die Parameter für die Funktion nicht auf dem Stack liegen, sondern in Registern. So, dann hätten wir das geklärt. Underbar-Underbar-Init ist ein spezieller Parameter im Linux-Kernel, der den Linker dazu anweist, die Funktion in einer speziellen Section abzulegen und dann, wenn die Funktion ausgeführt wurde, also wenn die Initialisierung vom Kernel vorbei ist, dann kann man die Section wegschmeißen. Und das macht er auch. Ganz lustig. Also er spart da Speicherplatz, indem er Funktionen, die er nur einmal zur Initialisierung braucht, als solche deklariert, alle in eine Section legt und dann, wenn er fertig ist mit der Initialisierung, werden die alle weggeschmissen. Sieht man übrigens schön. Das ist jetzt wieder der bootende Kernel. Sieht man sehr schön hier. Genau. Freeing unused kernel memory. Ich meine, woher soll das freeen? Das sind genau die underbar-underbar-int-Funktionen, die er nur einmal braucht.
Aber unused, als hätte der die auch überhaupt nicht erst benutzt.
Okay, es klingt komisch. Ich gebe es zu. Aber wir werden sehen, es sind genau die Funktionen, weil ich... wir kommen gleich da raus. ja, das ist die Start Kernel, die macht schon ziemlich viel, also die macht dann IRQ, also die, was macht die alles? Page Address Init, die macht ein, vielleicht soll ich es auf Deutsch sagen, ja, die gibt zum Beispiel die Kernel Command Line aus, sieht man auch immer oben, also, irgendwo gibt es eine Kernel Command Line, ziemlich weit am Anfang, Linux Kernel. Wenn es jemand sieht, bitte schreien.
Überhaupt irgendwas
oder gibt es ja, der hat Parameter. Also irgendwo, ich glaube, ich habe Memory Every Able.
Das
ist 15
von unten oder so.
Das
15? Eine Höhe.
Ah, da, genau. Kernel Command Line, und da sieht man halt serielle Konsole, und ich sage im HDA1. Das ist mein Image, wo er von bootet. Also das gibt er da aus, ja, dann passt er die Parameter und ach, alles Mögliche macht er. Memory Init, Scheduler Init, Preemption schaltet er erstmal aus, IRQs Init, IRQ-System, also ist ein eigenes Subsystem, Soft-IRQs anschalten, Timer anschalten, also erstmal normale Timer, dann High-Resolution-Timer anschalten, Timekeeping ist auch eine, ja, ich erkläre jetzt die Unterschiede nicht. Prozess-Profiling anschalten, Early, dann schaltet er IRQs an, zumindest die Early-IRQs. Bla 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 bla, macht alles Mögliche. Also das ist ziemlich alles, was man im Kernel halt zu tun hat, was alles initialisiert werden muss, wird hier initialisiert. Ftrace init. Blub, Rest init. Was macht Rest init? Ah, Rest init. also er hat jetzt quasi die Hauptsachen erstmal initialisiert. Jetzt dürft ihr langsam raten, was RestInit macht. Wer hat eine Idee? Was kommt an der Stelle, nachdem der Kernel so einigermaßen initialisiert ist? Nein, ach Leute. Also hier unten kommt schon CPU idle. Also so weit kann es nicht mehr sein. CPU idle heißt ja, dass der Prozessor dann quasi nichts mehr tut, weil er fertig ist. dann soll User Space irgendwelches Zeug ausführen. Sehr gute Idee. Preis gewonnen. man sieht hier, also er startet hier einen Kernel-Thread. Und zwar den Kernel-Thread Kernel-Init. Und wenn ich den jetzt wieder in meine G-Tags reinhaue, dann springe ich an die, an die entsprechende Codestelle und ZR. Dann haben wir ein... genau, upsi. Der ist auch gut. Die Leute, die sich mit Linux auskennen, die verstehen das dann eben, weil eben alle Prozesse, die Orphans sind, also die keine Eltern mehr haben, die werden an den Init-Prozess angehängt. Und deswegen steht es jetzt eben hier in dem Kernel, in der Kernel-Funktion, wo der Init-Prozess erstellt wird. Und das ist dann auch, ja, ich weiß nicht, sieht man es noch irgendwo offensichtlich, dass es der Init-Prozess ist? Ja, Init, ja, hier steht es ja, Init can run only on one CPU, bla bla bla, do basic setup, gibt es noch irgendwas Interessantes? Post-Init. So, Post-Init. Ah, Init, free Init-Mem, das hört sich doch schon mal gut an, ha? Huh? Ah, jetzt sind wir wieder bei Alpha. Also, man braucht echt ein gutes Source-Tagging-System, sonst kommt man im Linux-Kernel nicht zurecht, weil die Funktionen heißen alle gleich für die gleichen Architekturen. Deswegen ist es vielleicht mal ganz cool, hier zu demonstrieren. Und was haben wir da drin? Ta-ta! Unused Kernel. Free Init Pages, Unused Memory. Unused Kernel Memory. Und das ist quasi genau dann auch. Das, was ich euch vorhin hier unten gezeigt habe. Freeing Unused Kernel Memory. Bis auf, dass er hier noch nicht wirklich die Ausgabe macht. Also ich müsste jetzt hier noch eine Funktion weitergehen. Ich mach's mal. Ja, natürlich wieder für alle Architekturen. Na? Hallo? Ah, ich bin schon drin. X86. Da. Da ist er. Da, 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 da. Da, das ist genau die Ausgabe. Kernel Info, Freeing, bla 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 ist freed. Oder? Freeing. Achso, Unused Kernel Memory kriegt er von der oberen Funktion übergeben. Das ist der komische, cool, Wort. Wort wird gefreed. Das ist der Parameter, den er. Das ist der Parameter, den er hier mitgibt. Deswegen steht hier mittendrin dann der Text. Okay, also damit bin ich mit meiner Boot-Up-Geschichte fertig. Also wir haben quasi jetzt den kompletten Ablauf von einmal ganz oben bis Freeing durchgemacht. Ich hoffe, es war nicht gar so langweilig. Wer das genau wissen möchte, wie das funktioniert, auch mit dem Umkopieren und wie der Group lädt, gibt es auch auf access.org ein super Video von einem Kernel-Entwickler, nennt sich Kernel-Walkthrough, kann man danach googeln. Ich stelle dann auch die Folien vielleicht auch online, dass man sich nachher alles schön anschauen kann.
Vielleicht löscht den Dreistellfach in 2 Monate zu machen?
2. Ja, oder später. Also es geht jetzt eigentlich erst richtig los, weil wir haben ja noch gar nicht programmiert selber. Du siehst es schon. Außerdem, du hast Hunger, ja, ich glaub's dir, ich auch. Also den habe ich ja mittlerweile schon wieder vergessen, den Hunger. Also gut, dann denke ich, setzen wir das in 2 Wochen fort. Eine andere Frage.
Was unterscheidet denn das Booten auf Monocore-Prozessoren von Single-Core?
Von Single-Core-Prozessoren, also von Dual-Core-Prozessoren. Also bis zu einem gewissen Punkt erstmal gar nicht, weil zumindest die x86-Prozessoren, soweit ich weiß, am Anfang plus eine CPU angeschalten haben. Also die sind ja sowieso erstmal im Real-Mode, also die sind erstmal in einem ganz uralt Kompatibilitätsmodus und müssen dann sowieso erstmal so konfiguriert werden, dass sie den normalen Bedürfnissen erfordern. Und bei der Main haben wir ja gesehen, da hat er schon gesagt, er führt sie auf dem First Core aus. Also da gibt es schon 2 Cores. Aber wann die genau initialisiert werden, weiß ich nicht. Also zumindest der Anfang vom Kernel läuft einfach auf einem der Cores. Und ich glaube auch, dass der zweite dann einfach, solange er nicht... Oder weiß da jemand mehr darüber? Also ich kenne mich damit zu schlecht aus. Kann ich nicht genau beantworten. In zwei Wochen dann, wenn dann, obwohl zwei Wochen, doch, das müsste bei der Prüfung klappen. Ja, oder zwei Monaten.
Wird angekündigt.
Ja, ist ein bisschen schade, weil wir hatten jetzt fast nur Theorie. Noch eine Frage, ja?
Ich würde euch noch Antworten rausschicken, also Teil, die es heute ein bisschen zu viel war. Das Chaos Radio hat im Podcast 80 einen Podcast gemacht mit dem Titel Virtualisierung.
Ja.
Aber eigentlich geht es darum um Betriebssysteme.
Okay.
Grundlegende Aufgaben von Betriebssystemen und was die mit Hardware zu tun haben. Und die haben zum Beispiel gesagt, dass auf den AMD-Architekturen, die heute rausgebracht werden, existieren diese Ringstrukturen nicht mehr. Es gibt nur zwei Ringe. Den Super-User und das normale Programmmodus.
Die Ringe. Moment.
Und
dadurch, das ist halt Original x86. Dadurch, dass das wahrscheinlich keiner benutzt hat, kann das sein, dass die das mit dem 64-Bit-Befehlssatz dann umgestellt haben, dass sie den Ring 1 und 2 weggelassen haben. Weil, wie gesagt, in Ring 3 laufen die Programme, in Ring 0 läuft der Kernel und die anderen beiden brauchen wir quasi nicht. Also OS halbe hat die mal benutzt. Und es ist auch unpraktisch, die zu benutzen, weil gerade auf ARM, gerade auf anderen Architekturen, gibt es die halt auch nicht. Da gibt es auch bloß privilegiert und unprivilegiert. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die das irgendwann weglassen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört.
Solange es Windows nicht
benutzt, kann es auch nicht. Wie gesagt, OS halbe hat Ring 1, glaube ich, benutzt für irgendwelche Treiber oder so. Die haben da Kernel-Teile ausgelagert. Also da kann man halt in Ring 3 kann man die Rechte so ein bisschen verwalten. So zum Beispiel der Code, der in Ring 1 und Ring 2, glaube ich, auch, da kann man, wenn man da was laufen lässt, dann kann man sagen, es dürfen zum Beispiel nur die I.O.-Hardware-Befehle ausgeführt werden. Da gibt es so PL-I.O.-Bits an der CPU, die man einstellen kann und die sagen dann genau, welche Befehle man dann auf die Hardware ausführen darf und welche nicht. Also da kann man das so ein bisschen einschränken. Das war auch mal für Microkernel-Betriebssysteme, glaube ich, mal irgendwie angedacht. Aber dadurch, dass es halt nicht plattformunabhängig ist, ist es halt blöd. Wenn es nur auf x86 geht, ich meine, kann sich kein freier Kernel leisten, nur auf x86 zu laufen. Jo. Tja, vielleicht kann ich noch ein bisschen Vorschau machen, um die Leute hier anzuspornen, das nächste Mal auch zu kommen. Zwei Gänge runter fürs nächste Mal? Ja, kann ich machen. Also was ich beim nächsten Mal machen werde, ist auch programmieren. Das kommt jetzt dann nämlich. Eigenes Kernel-Modul programmieren. Einen eigenen kleinen Gerätetreiber, wo man dann auch irgendwie Nachrichten an den Kernel schicken kann über einen Device-Node und der das dann auch wieder ausgibt. Ich sehe ein bisschen skeptisch schauen, aber es ist gar nicht so viel. Das sind 20 Zeilen Code oder so, das ist nicht viel.
Welchen Teil von Programmieren müssen wir unterrichten? Welche Bibliotheken willst du haben?
Bibliotheken? Unterrichten?
Es gibt keine Bibliotheken.
Hast du nicht aufgepasst?
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
Wir können dich alles noch vorbereiten, was Programmieren dazu kommt.
Ist schwierig. Ich glaube, ihr kommt nächste Woche einfach und vielleicht fragt ihr auch nochmal, wenn es jetzt irgendwas Unklares gab. Ich setze auch nicht so viel voraus, hoffe ich, beim nächsten Mal. Ein bisschen C programmieren und das jetzt war jetzt sowieso bloß ein bisschen eine Einführung, auflockern. Also beim nächsten Mal, das ist alles nur eine Einführung. Also damit kann man sich echt jahrelang beschäftigen und man hat trotzdem noch nicht alles gesehen. Das ist echt Wahnsinn. QA. Also jetzt mache ich es doch mal auf. Beim nächsten Mal gilt es dann, sowas zu verstehen. Also ich finde das jetzt nicht so schwer, aber ich will es jetzt auch nicht erklären, weil ich gehe das nächste Mal drauf ein. Es ist ein bisschen C-Code, es sind zwei Funktionen. die geben jeweils was aus und unten drunter hat man zwei Makros, die ich das nächste Mal erkläre. Und ich glaube, das ist verständlich. Und es gibt übrigens doch Bibliotheken, wie man oben sieht. Aber das ist nichts mit STDIO oder so. Das ist Linux-Kernel. Deswegen steht auch Linux davor. Also der Linux-Kernel hat ja seine eigene API. Da innen drin muss man sich quasi so vorstellen. Es gibt hier unten dann die Hardware. Die Hardware. Dann gibt es hier quasi Treiber. Und dann gibt es hier im Kernel irgendwie so einen Teil, der ist halt dann generisch und der bietet dann halt irgendwelche Funktionen an. Zum Beispiel, gib mir irgendeinen String aus. Gib mir Speicher. Ganz wichtig, ja. Du kannst keinen Malloc aufrufen im Kernel. Wie denn auch. Da gibt es dann einen K-Malloc, ja. Das ist ein bisschen komplizierter, weil man sich Speicher auf irgendwie 10.000 verschiedene Weisen holen kann, ja, irgendwie am Stück, atomar oder ganz normal oder weiß der Teufel was. Und dann benutzt man eben in seinem Code dann diese API und das ist genau das, was ihr da oben seht. Linux slash module sorgt eben dafür, dass es die Makros gibt, module author, module license und printk gibt es scheinbar auch immer. Keine Ahnung, gute Frage, wo printk herkommt. Vielleicht auch aus Module. Ich vermute mal. Irgendwo muss es ja herkommen. Ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nehme immer noch Fragen entgegen.
Weitere Fragen bei Basco.
Und ja, und ich hoffe, dass ihr dann in 2 Wochen oder zum Teil 2 nochmal vorbeischaut.